Es ist ein stinknormaler Sonntag in Deutschland. Zwei Männer unterhalten sich über das und dies und jenes. Die Metzgerbrüder Mick und Max aus Mettmann hatten eine Selbsthilfegruppe gegründet. Name Hack! Ausrufezeichen. Um der vegetarisch-veganen Bewegung eins entgegenzusetzen. Leitspruch Maurermarmelade forever. Ausrufezeichen. Jeder, der wollte, konnte Mett machen. Das hatten sie mittlerweile schriftlich festgehalten. In ihrer Hackordnung. Leider waren die beiden die einzigen Mitglieder. Aber sie machten es sich schön. Trafen sich jeden Mittwoch zum fröhlichen Miteinander. Spielten Tennis mit Hackbällchen. Oder machten 100 Meterlauf. Oder Schinkenklopfen. Oder Sackhüpfen. Beim jeweils anderen. Sie teilten alles brüderlich, halb und halb. Auch das Mittagessen. Was natürlich der Hauptgrund ihrer Selbsthilfegruppe war. Immer schön den Wolf gedreht, oben Schwein rein, unten Brötchen drunter, Zwiebeln drauf, fertig. Mick war leider nicht der Hübscheste. Er sah oft ziemlich Mett genommen aus und hatte viele, viele Mettesser in seiner Hackfresse. Und trat außerdem immer wieder ins Mettnäpfchen. Max hatte Mettgefühl und oft Mettleid mit ihm. So würde das nie was werden mit den Frauen. Er selbst war mit Petra verheiratet, Nachname Hacke. Hacke Petra sah genauso aus, wie sie hieß, und das war schön für Max. Und Mick war neidisch und fragte, ob sie nicht auch mit Petra halb und halb machen könnten. Gesagt, getan. Dutzend Brötchen gekauft, zwei Zwiebeln und ab dafür. Um Mitternacht waren sie schlipp und schlapp, lasen Huckleberry Finn, hörten Metalmusik aus Mettland und träumten. Träumten vom Mettsommer in Schweden.
Naja, nee.
Ey, Olli.
Kannst du
Hallo,
noch?
Olli. Im nächsten Jahr möchte ich Marco Kölner imitieren. Das wäre doch mal was. Was meinst du?
Könntest du sehr gut. Klingt wirklich sehr gut. Du hattest jetzt auch genug Möglichkeiten, das zu dir anzueignen. Vielleicht wirst du ja noch so ein Stimmenimitator. Herzlich willkommen
Hallo.
Zu Fest und Flauschig. Wir sind wieder
und
da.
Herzlich willkommen zu Fest und Flauschig. Am 4. Advent.
Die drittvorletzte Sendung in diesem Jahr. Jan, und weißt du, was das Schöne ist? Wir geben ja. nochmal richtig Gas, um jetzt reißerisch ja. zu sprechen. Wir haben heute einen Gast dabei, wir sind nicht alleine. Und das kommt mir ja gelegen. Ich brenne langsam aus, langsam reicht's. Ich habe mir gestern auch ordentlich einen in die Krone geschraubt. Leicht angesoffen heute, aber so kennen mich die Leute, so lieben sie mich, das schätzen sie. Die denken sowieso, ich bin immer besoffen. Ja, ist alles ein bisschen heute anders. Wir haben
genau,
einen Gast, der ein bisschen aushelfen.
Ich übernehme mal ganz kurz. Wir haben gestern um 0 Uhr telefoniert, da warst du noch nicht besoffen. Oder du warst besoffen und hast es sehr gut verstecken können. Warst du gestern um 0 Uhr schon betrunken? Achso, du warst schon betrunken.
Achso, das merkst du sowieso nicht. Du hast überhaupt keine Ahnung vom Rausch.
Okay. Dann stell ich mal den Gast vor, weil du berauscht bist. Erstmal hallo, hier ist Spotify Fest und Flauschig. Es ist der 18., der 4. Advent, der 18.12. Morgen ist der große Weihnachtszirkus, nur mal kurz zur Erinnerung. Also wir sehen uns sowieso alle morgen. Aber heute sind wir in kleiner, elitärer Runde zusammen. Und ich begrüße recht herzlich, meine Damen und Herren.
Ja, es gibt ja mal Mühe.
Ja. Hier ist ich habe Farin schon damit so gedemütigt, als ich das ist mal so unangenehm. Hier ist Bela B. Bela B ist da. Hallo Bela.
Herzlich willkommen.
Ich hätte sonst gesagt, einer meiner großen Idole meiner Kindheit, der große
Leitprominenter.
Ist doch wirklich so. Das ganze politische Engagement, wer ist mit Schuld? Bela ist, wer war Vegetarier, bevor die ganzen Berlin-Mitte Bitches Vegetarier wurden, Bela in den 80ern. Also sorry,
nee,
Mann.
Nee, nicht wahr.
Das stimmt doch schon gar nicht. Du hast nur den Song gesungen, aber du warst damals gar kein Vegetarier.
Ich habe den Song geschrieben, aber über Vegetarier. Und dann ist Farin Urlaub Pestgetarier geworden. Guten Morgen.
Ja, hi. Herzlich willkommen. Die Sendung heute heißt die große Baustelle des Lebens, oder? Ist das richtig? Kann man das so sagen? Die Baustelle des Lebens heute? Alles ja, ist gerade genau. In der Umstrukturierung. Ist
passt bisschen, super. Bin passt von der Baustelle super. Geweckt worden heute früh.
Nicht nur du. Jan hat, glaube ich, auch eine vor der Tür, oder?
Ich, genau. Bei mir wird der Stadtteil gerade gentrifiziert und nebenan wird geklopft und gebohrt. Also wenn es irgendwelche Geräusche im Hintergrund geben sollte. Eine bulgarische Trockenbaufirma macht drei Häuser weiter gerade, alle dreht alles auf links. Und es ist wirklich, ich weiß nicht, wie es bei euch in Berlin-Mitte ist, in Köln die Immobilienpreise. Leute, wer soll sich denn das noch leisten? Ohne Scheiß. Man kann sich nichts mehr leisten. Es ist wirklich, ne? Ja, gut, nee, Berliner nicht. Man, als Kölner also Mitte, kann man sich in Berlin so, eine Wohnung leisten.
Hm? Mitte ist so gentrifiziert, das wird schon wieder zurückfiziert. Witzig.
Es ist ja wirklich so gerade, dass ich gerade für mich den Gedankengang habe, früher als Kind, wenn irgendwo eine Baustelle war, Jan, ne, dann ist man doch stehen geblieben und fand das ganz toll. Heute nervt es nur noch. Aber früher hat mich das fasziniert.
Das kommt aber wieder, die Zeiten kommen wieder, dass du Baustellen gut findest. Ich bin schon ein bisschen fast dran.
Also. Ich finde die Geräte ganz geil. Ich wollte immer mal einen Presto-Hammer in der Hand haben. Weißt du?
Presto-Hammer, super.
Das Ding irgendwie so, super. Die Typen da so mit und so. Und was ich auch geil finde, ist der Geruch von Teer. Weißt du, das finde ich immer gut, wenn dieser Wagen da ist und das dampft so. Oh, ich habe das geliebt. Ich liebe das immer noch. Das ist ein
große,
geiler
Geruch. Ja, da kommen auch große romantische Gedanken bei mir hoch.
Was denn für welche?
Bei Thea, beim Geruch von
Thea. Achso, das ist. Hast du auch damals. Warst du nicht mal irgendwie im Straßenbau tätig?
Nee, null. Ich habe mich mal mit ich hatte mal einen Bauarbeiter angelegt auf dem Weg zur Arbeit. Da war ich Lagerarbeiter bei Edeka und dann hat er jeden Morgen mal, ey, guck dich an, Alter, du kriegst auf die Fresse, wenn ich nachher frei hab und so. Und dann irgendwann, ich war so 16 und habe bunte Haare und dann irgendwann stehen wie, komm doch her, du Arschloch.
Weil du ein Punk warst, oder was?
Genau, ich war so stolz. War monatelang stolz, dass ich den, der hat auch nichts mehr gesagt. Ich hab den noch Monate immer morgens gesehen, immer Fresse gehalten. War super.
Aber und daran hast dich immer demütigen lassen?
Wenn wir über Teer reden. Ich hab mich demütigen lassen, so wie eben gerade.
Ich, wieso, von wem? Achso.
Nein, Jan. ich tue mich schwer, Bela vorzustellen, weil es gibt ja Prominente oder Stars, ich sag mal, wo man dann sagt, ich hier, keine Ahnung, Mike Krüger, hier ist Mike Krüger, also den man auch toll findet, aber wo man jetzt, ich sag mal, nicht so viele persönliche Geschichten mit verbindet. Und Musik ist eben, ich finde, Musik ist wie Essen oder wie Geruch. Und wenn man Leute trifft, die man als Kind schon gut gefunden hat oder wo man mit dem man aufgewachsen ist, wird man automatisch zurückversetzt in die Zeit und es sind kommen so viele Geschichten hoch und so viele persönliche Erinnerungen, dass man sehr voreingenommen ist, wenn man, das ist ja auch ungerecht dir gegenüber, weil du hast ja die Geschichten nicht. Also wenn man das jetzt so ein bisschen auch von der anderen Seite mal mitbekommt, wie Leute dann Sachen in einen reinprojizieren als in Anführungsstrichen Prominenter, da hat man es nicht leichter, wenn man schon lange im Business ist. Wahrscheinlich wird das dann eher mehr sein. Naja, sorry, mehr. Aber schön, dass du da bist, Bela.
Ja, alles gut. Echt, ja, wir freuen uns wirklich sehr. Wir haben lange keinen Gast mehr in unserer Sendung gehabt. Das ist immer so ein bisschen am Anfang, muss man sich mal eingrooven. Wir reden nämlich, Jan und ich sind ja nie in einem Raum. Bela sitzt heute in meinem Wohnzimmer. Was du noch gar nicht weißt, ist, ich hatte hier vor 2 Wochen eine Rattenplage. Ist kein Witz. Unterm Sofa hatte ich eine Ratte.
Hättest du mir das vorher gesagt, hätte ich vielleicht abgesagt.
Nee, die war wirklich da und die ist dann hier die Treppe runtergefallen und hat eine Pfote verloren, als ich sie dann irgendwie, ist kein Witz, ich habe mit der gekämpft und
das ist das, was du da am Hals hängen hast.
Okay. Nee, das ist wirklich
eine Rattenpfote, ich dachte, das ist eine Hasenpfote, die war ein bisschen klein.
Und die sind aus der Badewanne gekommen, ist kein Witz. Und jetzt haben sie mir,
Badewanne?
Ja, da waren das Rohr hochgelaufen. Weil
aus dem
Abfluss meine ich, genau.
Da kommen die durch. Hast du keinen Sieb für die Haare und so?
Doch, aber dann gibt es da wohl irgendwie noch einen unteren Weg. Also irgendwann gabelt sich wohl diese, keine Ahnung, wie das genau funktioniert. Auf alle Fälle waren jetzt Leute hier und die haben diesen Abfluss neu bearbeitet. Und jetzt gibt es da eine Rattenrutsche. Das heißt, die Ratte schafft es nicht mehr. Das ist kein Witz.
Ja, ja. Tropical Island. So. Tropical Island für Ratten bei Olli unten drunter.
Das ist eine Nein, nicht so. Das nervt die, weil die laufen auf allen Vieren. So, ich habe das mal gesehen. Die Dinger hoch. Vor allem gerne die Toilette, wenn man Essen runterspült.
Tom Cruise in so Actionfilm oder so.
Genau. Genauso ist die Ratte auch. Hat sich viel von Tom Cruise
abgeguckt. Ja, genau die Größe auch. Und dann haben die aber und das ist jetzt so glatt, dass die da runterrutschen. Ist das richtig verstanden?
Das ist jetzt breit. Das ist jetzt so ein Filter. Auf einmal wird dieses Rohr ganz breit.
Oh, und dann
können sie nicht mehr so mit den Beinen. Dann müssten sie längere Beine haben. So lange Beine haben sie aber nicht. Und dann rutschen sie wieder runter und kommen da nicht mehr hoch und verzweifeln da dran.
Leute, die sowas erfinden, die müssen irgendwie ziemlich einen Hass haben, oder?
Und der Typ, der hier reinkam, Bela, ist kein Witz, der Erste, der die Köder gelegt hat und die Wanne, der sah selber aus wie eine Ratte. Der sah aus wie ein, der hatte keinen Hals und klein und hatte so ein ganz spitzes Gesicht. Ich glaube, der war Freund der Ratten, weil danach waren immer noch die Ratten da. Und dann habe ich hier richtige Bauarbeiter gehabt, die haben die ganze Wanne rausgerissen. Und ich glaube, der Typ, der eigentlich dafür verantwortlich ist, der ist eigentlich ein Rattenflüsterer. Der hat noch mehr hier angelockt oder so. So hat er auf alle Fälle gewirkt.
Wie Tamer Hanken, der Pferdeflüsterer, der die Pferde...
Der ist übrigens gestorben.
Ja, ich weiß, aber dann gibt es vielleicht auch einen für Ratten, weißt du, wenn die Ratten irgendwie so...
Der war gestern wieder in der Zeitung, weil das gehört zum meistgegoogelten Person des Jahres.
Tamer Hanken. Genau. Tamer Hanken ist, glaube ich, auf Platz 5 oder sowas. Ich weiß das, weil ich auf Platz 6 bin.
Sehr gut.
Ja, ist doch so. Ist doch so. Ist
wirklich, man muss... Leute werden identifizieren sich so mit ihren Jobs, dass die dann so aussehen, um wieder zurückzukommen auf die angefangene Geschichte, dass so ein Typ, so Kammerjäger dann aussieht wie eine Ratte oder eine Schabe oder so,
ja,
oder Elektriker wie ein Kabel.
Es ist aber wirklich so, dass irgendwann die Leute ja mit den Hunden, die hier rumlaufen, zum Beispiel auch so aussehen wie der Hund. Das ist ja kein Witz.
Das passiert ganz oft.
Oder ist es eigentlich so, dass man sich ein Tier holt und unterbewusst sich ein Tier holt, was einem
ähnelt? Beides. Es ist, glaube ich, beides. Ich glaube, man holt sich ein Tier, was aussieht wie man selber und dann irgendwann, wie in so einer Beziehung, irgendwann tragen Hund und Herrchen auch die gleichen Trekkingjacken von Wellenstein oder sowas, laufen dann über den Wochenmarkt und sehen gleich aus im Gesicht. Seid ihr beide Hundemenschen, ne?
Nee, ich bin Hunde- und Katzenmensch. Ich finde beide geil.
Ich war immer nur Katze, aber ich habe 3 Katzen verloren im Leben, das reicht.
Wie, Fenster rausgesprungen oder was?
Abgehauen, überfahren worden, Krebs.
Ach du Scheiße.
Ja,
bei meiner Familie. Die großen 3 Katzenkrankheiten.
Genau. Auto, Krebs und Tumor und so. Genau.
Oh, ich könnte so eine gruselige Geschichte jetzt erzählen, aber dann ziehen wir die Sendung gleich extrem runter. Die Baustelle des Lebens ist, glaube ich, ein ganz gutes Thema heute. Ich habe gestern von einer guten Freundin eine Mail bekommen, die meinte, ich glaube, die Idioten gewinnen gerade und die Welt geht zugrunde. Wie ist denn deine, hast du auch so ein Gefühl gerade in dir?
Ah ja, das ist gerade sehr fatalistisch, ne?
Ja, so, aber die...
Das ist nicht gut, was gerade so passiert, so, aber da...
Aber hast du eine Weltuntergangsstimmung in dir gerade?
Hatte ich ganz kurz mal.
Aber ich auch.
Weiß ich nicht, versucht dann halt irgendwie so. Dann habe ich in so einer Fernsehsendung bei ZDF Neo, habe ich dann gesagt, vielleicht gibt es dann jetzt bessere Musik, weil wenn die Zeiten scheiße sind, gibt es bessere Musik. Und ein mega verrissener FAZ für gekriegt für den.
War wirklich wahr?
Irgend online. Oder
das war bei Jan in der Sendung online, oder wo war das?
Da haben sie was mir da einfiele und was für ein Schwachsinn. Und dann hat er das so, der Typ, der das geschrieben hat, der hat dann irgendwann das so bezogen auf, dass ich mich über R&B erhebe. Und der Spaßpunker erhebt sich da über die einzige Musik, die noch relevant ist heute.
Ach, hast du gesagt, dass R&B vielleicht jetzt wieder ausstirbt?
Nichts, ich habe R&B nicht mal erwähnt. Ich habe nicht mal an R&B gedacht. Null. Ich war schon bei Plätzchen backen mit dem Kopf.
Aber die Leute pissen sich auch echt ein ohne Grund. Und ich muss mal sagen, also da schimpft man ja auch immer so ein bisschen abstrakt drauf. Aber ehrlich gesagt, was so medial irgendwie so Sachen, die so hochgejazzt werden, so ein Scheiß, das ist auch so ein Teil davon, glaube ich, dass man sich so ein bisschen entkoppelt fühlt auch von Medien. Ich kann das schon so ein kleines bisschen, darf man jetzt nicht sagen, Lügenpresse. Aber das Gefühl, was dahinter steht, dass die Leute das Gefühl haben, Momentchen mal, sind wir eigentlich noch repräsentiert? Das kann ich auch nachvollziehen als jemand, der quasi in Anführungsstrichen für die Lügenpresse arbeitet. Das ist eben das System einem nicht leicht macht, mit den Leuten zu connecten und die Leute auch so ein bisschen vergessen haben, wie das eigentlich geht. Oder irgendwie das nicht hinbekommen. Auch technisch vielleicht. Also es ist wirklich was dran, dass es so eine kleine Entkopplung gibt und dass die Medien auf der Suche sind nach den Leuten.
Absolut.
Entschuldigung?
Ja, absolut. Nee, ich habe vor 15 Jahren oder was eine Freundin von mir, den Typen, interviewt, der diese Weekly World News rausgebracht hat. Kennt ihr das noch von früher?
Ja.
So eine Zeitung. Also in Amerika gibt es die immer in den Supermärkten und die gab es auch irgendwann mal in Deutschland, wo dann so, weiß ich nicht, Elvis, geheime Fotos von Elvis aufgetaucht, lebt auf den Bahamas, Frau bringt 8 Kilo Auge zur Welt und so Sachen. Katze sieht aus wie Hitler und so. Und dann hat die den interviewt und hat gesagt, wie kann man sowas das ernsthaft als Presse veröffentlichen? Und dann hat er gesagt, wieso? Das ist Wahrheit, ist das, was man glauben will und nicht was wahr ist. Und jetzt ist das Realität so. Also wir suchen uns unsere Wahrheit da, wo wir am leichtesten rankommen, Internet. Und dann, weiß ich nicht, keine Ahnung, dann ist das quasi so, der schlägt man so zurück und sagt so, ich lese hier die ganzen Feuilleton, den ganzen Scheiß nicht mehr, ich hole mir eine Wahrheit auf meinem Profil.
Heutzutage, Denzel Washington, ja, hast du gut gesagt. Ich will noch was verbessern, was nicht verbessern, noch was hinzufügen. Denzel Washington hat auch gerade was Schlaues gesagt, so im Interview. Er meinte, heutzutage geht es bei den Medien darum, wer zuerst eine Nachricht hat. Es geht gar nicht mehr um den Wahrheitsgehalt, sondern man muss sofort was rauspreschen. Und das ist das Schlimme, man weiß nicht, was man glauben soll, weil jeder irgendwie darum kämpft, sofort eine Nachricht zu verbreiten.
Ja, ja. Das kenne ich von Rock-Pop-Promotion. Musst du auch immer irgendwie was liefern. Irgendwas liefern. Hauptsache, schnell, gib mal irgendwas, dass wir das dann rausschicken können und einfach im Gespräch bleiben und dann am Ende gar keine Zeit mehr, um Musik zu machen. Naja.
Ja, und viel krasser, weißt du, diese ganze Rap-Presse, hiphop.de und rap.de, da musst du ja wirklich einmal nur, keine Ahnung, Flair ein bisschen Brechdurchfall haben oder sowas, dann sind das wieder 7 Wochen lang Meldungen bei irgendwelchen überdrehten Hip-Hop-Seiten, da wird das total überzogen. Und das springt dann über auf so Medien, so Fokus Online, Spiegel Online, der Stern finde ich auch immer ganz schlimm, also auch aus eigener Erfahrung, was die da wirklich aus einer Scheiße auf einmal Meldungen generieren. Und das
gestern haben sie alle darüber berichtet, dass Nadel bei Peter Zwegak oder wie der Typ da heißt, ja, war. Und Nadel so abgebrannt ist und dann auch im Spiegel und so überall Berichte darüber. Ich meine, das ist doch jetzt auch nicht mehr so ein geiles Thema, dass man darüber nochmal über diese Sendung noch reden muss und sowas alles.
Aber was viel interessanter an der Sendung war, habt ihr gesehen, wie Peter Zwegert aussieht? Alter, also Bashar al-Assad, der syrische Diktator und Peter Zwegert, beide, in dieser Woche habe ich gedacht, verdammt nochmal, da ist aber, ich sag mal, ich will jetzt nicht sagen, da muss mal der Onkologe ran, will ich jetzt nicht sagen, aber es sieht beides auf jeden Fall nicht so richtig gut aus. Also beide, Peter Zwegert wirklich auf dem letzten Loch, spricht nur noch so die ganze Zeit. Frau Abdel-Farag.
Ja, der ich glaube, das ist noch ein Überzeugungskämpfer, der da bei RTL in die Mühlen geraten ist und auch gar nicht weiß, dass das um Quote geht und so. Ich glaube, der kämpft wirklich noch. Der kämpft doch für die gute Sache. Ich glaube, das ist einer. Also irgendwie mag ich den. Ich gucke den gerne. Ich würde auch, wenn doch, ich
schon... Man weiß, wie er riecht, wenn man ihn sieht.
Genau, wenn ich finanzielle Probleme hätte, würde ich mich auch von Peter Zwegak beraten lassen.
Auf öffentlich, auch wie Nadel?
Nee, öffentlich nicht, ich würde ihn privat.
Ich habe diese ganze Diskussion gar nicht verfolgt. Der ist Berater von Nadel und?
Nee, der ist generell Medienmensch. Nee, der ist generell einer, der, wenn, also so ein Schuldenberater ist er.
Ah, okay.
Der versucht, die Schulden abzubauen. Der guckt sich die Einnahmen und Ausgaben an und dann erzählt er, was man ändern muss.
Das ist ein Format, oder was?
Das ist ein Format, genau.
Alles klar.
Neulich habe ich auch ein interessantes Format gesehen, ein englisches Format. Da ging es um eine Frau, die sehr, sehr übergewichtig war. Und die isst zu viel, jeden Tag Pommes und jeden Tag, also die haut sich da, also die wiegt 220 Kilo oder so. Und da hat der Arzt gesagt, wenn sie abnimmt jetzt und anfängt besser zu essen, dann könnte sie 5 Jahre länger leben, vielleicht sogar 10. Da hat sie gesagt, das ist ja das nicht wert.
Sehr gut.
Nee, hat sie überlegt und gesagt, nee, das ist es mir nicht wert, hat sie gesagt.
Nö,
lieber weiter. Das finde ich aber irgendwie auch amtlich, wenn man sagt, so ja, nö, schön, aber 10 Jahre mehr, ach, nö, dafür mache ich das nicht.
Dann lieber 5 Jahre gut essen, weißt du? Ist ja auch wirklich so. Dieses ganze Rumgeöke und dieses ganze irgendwie Bio-Optimieren und so. Alles, ach, Baustelle. Ich denke mir vor allen Dingen, dieses Jahr war so krass. Es sind wirklich so wahnsinnig viele Leute gestorben, so viele Lücken entstanden, so viele Sachen, die sich geändert haben. Ob das im nächsten Jahr so weitergeht oder ob diese Lücken jetzt gefüllt werden und wenn ja, von wem die gefüllt werden. Also wer macht denn jetzt den Bowie oder...
Von einem Imitator.
Den Götz-George. Genau. Also weißt du, allein so Götz-George und so. Wie viele Leute gestorben sind. Unfassbar.
Das ist aber, ich meine, es ist jetzt so, wir leben in Zeiten, wo so eine AC/DC-Coverband, ja, aus Holland, glaube ich, jetzt in Hamburg so ein 1500er-Club voll macht.
Bon Scott meinst du die Band? Die sind aus Hamburg aber. Nee, eine andere.
Nee, die sind aus Hamburg. Eine andere. Die heißen Hells, Bells, irgendwas. Keine Ahnung. Da sehe ich Plakate. Große Freiheit. 1600 passen da rein. Krass.
Ja, aber ist doch ganz gut für die AC/DC-Coverband auf alle Fälle.
Für die Coverband ist das super.
Und mal ganz ehrlich,
für die AC/DC-Fans auch.
Ja, und für AC/DC selber ist das auch vielleicht ganz gut, weil mit Axl Rose, ich habe ein paar Sachen gesehen, ich glaube, das war nicht so geil. Ich glaube, man dachte, das wird geil, weil Axl Rose mal wieder auftaucht auf der Bühne. Und dann war ja die ganze Band, also der Schlagzeuger ist nicht mehr dabei. Ich glaube, der hat einen Auftrag gestellt, seine Frau umbringen zu lassen oder sowas.
Ja, genau, der ist halber Mörder, so genau.
Der hat irgendwie Scheiße gebaut. Ja. Der andere hat zu viel Alkohol getrunken und kann sich nicht mal an die Akkorde erinnern. Das ist der Bruder von Angus Young Malcolm Young.
Genau,
ist wirklich wahr.
Eigentlich der Held.
Der hat auch die meisten Songs geschrieben.
Und man kann die Akkorde im Nachhinein auch nicht mehr rausfinden. Man kann sich nicht mehr dran. Keiner weiß mehr, wo die sind und wie die gehen. Ne?
Ja, das ist ein total geiler Typ. Der steht immer auf Zehenspitzen auf der Bühne. Also steht immer so und hat so gezittert und dann kam er. Super, genial. Und jetzt weiß er aber nicht mehr, wie das geht.
Das soll ja auch der Kopf der Band gewesen sein. Also eigentlich soll im Hintergrund so, ne?
Genau,
Malcolm
genau.
Young.
Und dann hat sein Kopf gesagt, leck mich, ich habe jetzt keinen Bock mehr, ich schalte mich ab.
Und der Bassist ist auch ausgestiegen.
Der ist auch noch ausgestiegen.
Aber ich glaube, der wollte sowieso nicht mehr machen. Also ist die Band jetzt gerade Angels Young und Axl Rose.
Das ist ganz schön.
Nee, traurig. Axl Rose geht mit Guns N' Roses wieder auf Tour nächstes Jahr. Ich habe schon in meiner Facebook-Timeline alte Guns N' Roses-Fans gesehen, die letzte ihre alten Konzertkarten von 95 hochgehalten haben und gesagt haben, yeah, ich bin 2017 wieder mit dabei. Guns N' Roses nächstes Jahr auf Tour in Deutschland. Wirklich wahr.
Ich war mal besoffen auf einer Party, es war Lorette Mar, genau. Wir haben gesoffen am Strand und so ein Typ meinte zu mir, weißt du eigentlich, was das heißt?
Ganz Mar, Roses. Alter.
Warst du nie auf Lorette Mar?
Und der Typ meinte, auf Lorette Mar, jetzt sind zwei gegen einer gerade.
Lorette Mar, 89, erster Urlaub alleine, am zweiten Tag an der Wasserrutsche den Kopf aufgeschlagen und mit dem Helm rumgelaufen, durfte nicht mehr an den Strand, alle haben mich ausgelacht.
Dann kommst du nach Hause und DDR ist offen.
Ja, genau, so war es. Und dann war da ein Typ und der meinte, Guns N' Roses heißt Gänse und Rosen. Der war sich echt sicher, das weiß ich doch ganz genau.
Der war sich echt sicher. Fake News.
Gab ja auch noch kein Google damals.
Ohne Scheiß, wie viele Wetten man schon verloren hat oder dann auch später nie aufgelöst hat, weil es noch kein Google gab. Heute bei Streitigkeiten irgendwie am Tisch oder sowas, holt einer immer das Handy raus und guckt nach, ob es stimmt oder nicht. Und das war früher alles überhaupt nicht möglich. Und wir haben das noch mitbekommen. 1999,
Scrabble.
Scrabble, ja.
Nee, sag mal, Scrabble ist quasi tot. Gestorben, getötet durchs Internet. Da liegt's nämlich noch, genau.
Ich hab's ja. Bela ist ja bei mir zu Hause, Jan, das weißt du, ne? Wir sitzen hier bei mir.
Das wollte ich gerade noch mal fragen, weil Bela jetzt der Erste ist, der mal objektiv von außen beschreiben könnte, wie das eigentlich aussieht bei Olli. Ich rieche es quasi nur durchs Mikrofon und ich kenne die Rattengeschichte. Aber wie.
Nee, ist mein Bela, Mundgeruch, ich habe vergessen, Zähne zu putzen.
Ach so, der aktuelle Stand, also der Aufräumstand.
Das ist total aufgeräumt hier.
Wirklich?
Das ist total aufgeräumt. Ja, also aufgeräumt. Echt wahnsinnig ordentlich hier. Ernsthaft.
Eine gut bürgerliche Wohnung ist das. Ja. Also du weißt nicht, wie es unten aussieht.
Nee, da war ich noch
nicht. Sexkeller. Und willst du noch einen Kaffee eigentlich haben?
Da kommt der Geruch. Gerne. Hier ist eine attraktive Frau in der Küche, die macht Kaffee. Vielleicht ist
die auch aufgeräumt. Ja, die habe ich bestellt.
Okay, dann bin ich jetzt mal alleine mit Jan.
Ja, genau. Ihr quatscht mal ganz kurz. Ich mache noch einen Kaffee und wir machen einen Tee. Jan, willst du auch noch was?
Ich hätte gerne, hast du irgendwas von der Firma Kinder? Ferrero, Rocher oder Kinder, Riegel oder sowas? Ja. Schokolade hätte ich gerne.
Eine Palette, glaube ich.
Hol ich dir. Ich guck mal, was ich habe.
So. Dann hat sie Sponsoren von der Sendung.
Nee, wir haben gar keine Sponsoren. Spotify ist unser Sponsor. Das ist wirklich, ist ein bisschen komisch für dich, ne? Ist so ein schwieriges, ist quasi wie fast wie privat, nur mit Mikrofon. Für uns war das am Anfang auch ungewohnt, dass wir nicht mehr in so einem Sender hängen. Vorher waren wir bei Radio 1. Und jetzt machen wir
hatte
das quasi.
Hatte mir Olli sogar angeboten, vorhin noch in irgendein so ein Studio zu gehen. Hab ich abgelehnt.
Genau.
Man ist ja auch neugierig und muss ja dann auch in Hamburg erzählen, wie Olli wohnt in Berlin. Schmargendorf. Aha.
Ja, das ist wirklich ganz schön weit draußen. Und wenn man da draußen rumläuft, denkt man gar nicht, dass so ein unangepasster Typ wie Olli da wohnt, in dieser Gegend, mit den dicken Autos vor der Tür und so. Und diese ganzen Witwen, die da rumlaufen, ist das mal aufgefallen draußen?
Ich bin ja gerade eigentlich fast maximal zum zweiten Mal überhaupt in dieser Gegend. Man hat noch kaum Witwen gesehen, nur Bauarbeiter. Da wären wir wieder beim Thema tatsächlich. Die ersten Witwen, die ich sehe, sind Bauarbeiter.
Olli wohnt in einem Stadtteil, wo Millionäre ihre Ex-Frauen so lassen, Witwen oder verlassene Frauen, wohnen dann in viel zu großen Häusern alleine und machen dann so Mini-Einkäufe und mit großen Hunden und bestellen sich dann Handwerker, die was renovieren sollen, aber nur damit dann mal ein bisschen Testosteron ins Haus kommt.
Also ja, genau. Können Sie Ihr Hemd ruhig ausziehen dabei? Ist ja warm hier drin. Hals und hochgedreht und dann. Ja. Wenn Sie die Cola, wenn Sie ein bisschen mit der Cola sabbern könnten, wäre ganz gut. Ging ein bisschen.
Möchten Sie noch einen Kaffee? Ich mache Ihnen noch einen. Ich habe ein bisschen Nudelsalat gebracht, wenn Sie was essen wollen.
Ist aber lieb. Vielen Dank. Da ist eine Nudel auf Ihr Sixpack gerollt. Nehme ich mal, das esse ich da mal weg.
Ich habe Obstsalat. Oder ein Croissant.
Nee, aber wenn das jetzt für die Sendung natürlich positiv ist, ein Croissant zu knuspern hier, dann wäre das natürlich, wäre ich dabei.
Es gab immer ein Problem, du kennst die Sendung nicht so gut, aber viele haben sich beschwert, dass ich immer schmatze und dass ich immer esse während der Sendung. Und das kann ich nicht so gut, ich bin auch kein gelernter Radiomoderator. Irgendwann habe ich damit aufgehört und die Leute haben sich weiter beschwert. Das ist mir aufgefallen, dass ich einfach generell schmatze, glaube ich, und dass es immer so klingt, als wenn ich was im Mund habe.
Das wobei man nicht mehr hinzufügen muss, man muss kein gelernter Radiomoderator sein, um zu wissen, dass es nicht gut ist, am Mikrofon zu essen.
Ja, aber das ist auch irgendwie ein Charaktermerkmal, oder?
Kann man drauf kommen, ja.
Sag mal, Jan, können wir eigentlich darüber reden, dass du gestern bei Markus Lanz war?
Bei Lanz? Auf jeden Fall. Die Sendung wird erst am Donnerstag ausgestrahlt. Also jetzt hier diese Woche, also nächste Woche Donnerstag.
Menschen 2016, ne?
Genau. Und ich wurde, das muss man vielleicht mal hinter den Kulissen Geschichten erzählen. Das ist in Hamburg aufgezeichnet gewesen. Ich war letztes Jahr schon mal da. Wegen Varoufakis
dabei. Ich war vor ein paar Wochen da, tatsächlich.
Ach, bei Markus Lanz? Ach genau, habe ich sogar gesehen, abends bei der Talkshow. Und das war der Jahresrückblick gestern Abend. Und das ist im selben Studio und im selben Gebäudekomplex da aufgenommen. Aber es sind halt die Menschen, in Anführungsstrichen, des Jahres eingeladen gewesen. Uschi Glas war da, Simon Verhoeven, Palina Bralina Brozinski, Florian David Fitz, dann war Nico Rosberg da. Weil die Götz-George gut kannte. Und es ging auch um die Toten des Jahres. Und das ist mir dann nochmal eingefallen, als ich dann diese Montage gesehen habe, der Gestorbenen, dass Götz-George ja auch gestorben ist dieses Jahr.
Und war ihr Sohn Dschungelkönig aus, oder?
Es sind so viele gestorben, dass man den Toten gar nicht mehr gerecht werden kann. Es ist wirklich so.
Die übernehmen die Erde. Wir sind ganz kurz vor der Zombie-Apokalypse. Dann kommen die alle zurück.
Es ist scheiße, in so einem Jahr gestorben zu sein, wo so viele gestorben sind. Wie mit dieses Flugzeugding. Als Promi im Flugzeug immer gucken, ob jemand noch prominenter ist als man selber. Dass wenn das Ding abspielt,
nicht Einstein, kann ja.
Genau. Aber die ganze Todeswelle hat eigentlich angefangen mit Helmut Schmidt. Ich glaube, der hat ja politisch großen Einfluss gehabt. Ich nehme noch ein paar mit.
Genau.
Der hat das eingefädelt. Wenn ich gehe, der geht nicht alleine.
Erstmal nehme ich den Typen hier aus Lemmy, den fand ich immer gut, den nehme ich mal mit. Ne?
Lemmy nehme ich mit, genau.
Genau. Lemmy hatte eh keinen Bock mehr. Der hat nämlich auch
Genussraucher.
Da wären wir wieder bei der dicken Frau. Das hat nämlich gar nichts gebracht bei dem.
Es heißt ja auch, wenn man aufhört mit dem Rauchen, dann kommt die Krankheit. Dann kommt
bei Lemmy habe ich immer gedacht, dass diese Verwarzungen im Gesicht, dass sich da die ganzen Giftstoffe aus seinem Körper gesammelt haben, statt in der Lunge, dass einfach immer mehr so Warzen im Gesicht, so mit Nikotin.
Das waren keine Warzen. Das waren kleine Köpfe, das waren auch noch kleine Menschen, die in seiner Backe gelebt haben. Also das waren... Ja,
das ist auch wie so ein Urzeitfisch, der sich so selber befruchten kann und genau, Mann, Frau in einem...
Echt, das Lemmy gestorben. Lemmy ist aber Weihnachten letztes Jahr gestorben, ne?
Genau. Wie drei Tage noch von der Bühne gesprungen. 26.
Genau.
Ich habe mir gerade das Auge gerieben, das tut hier gerade tierisch alles weh. Mann.
Das sieht auch eklig aus.
Das ist wirklich gerade. Ich habe ein Slayer-T-Shirt an.
Ja, das hat mich sehr gefreut, dass die reinkamen.
Hast du eine neue Brusttätowierung eigentlich? Ist das neu, was da steht?
Das steht.
Das ist schon lange da, oder?
Das ist schon länger, ja.
Wieso kannst du Belas Brust sehen?
Weil er ein sehr weites Hemd auf hat, also ein sehr offenes Hemd.
Genau, er hat mich vorhin aufgefordert, hier ohne zu.
Genau. Das Lanz-Prinzip. Markus Lanz kann drei Knöpfe oben aufmachen und es sieht nie scheiße aus. Markus Lanz ist so ein Typ, der wenn du den begegnest, der ist wie mit so einem ganz feinen Bleistift gezeichnet. Der sieht exakt aus wie im Fernsehen. Ist ein bisschen kleiner. Und was mir gestern aufgefallen ist, dass die bei Markus Lanz noch diese ganz klassische Fernsehschule haben. Da wirst du, Backstage sind nicht irgendwelche Mitarbeiterinnen, studentische Aushilfskräfte, die irgendwie das Essen servieren, sondern man beschäftigt noch wie in den 80er Jahren Hostessen. Attraktive Frauen, bestenfalls Studentinnen. Aber eigentlich nur nach Attraktivität ausgewählt. Wahnsinnig hübsche Frauen laufen da beim Lanz immer rum.
Meinst du, das suchen die extra so aus, damit man da so eine erotische Stimmung hinter den Kulissen hat?
Damit man später ein bisschen offener ist, oder?
Kann ich mir vorstellen. Also das ist ja eh so durchpsychologisiert. Da wirst ja, es wird nichts dem Zufall überlassen bei Lanz. Außer, dass ich habe gestern da 3,5 Stunden rumgesessen, weil die Sendung ging irgendwie 2,5 Stunden lang und ich war um 19 Uhr schon da und um 22.45 Uhr als Letzter wurde ich dann da rausgerufen. Und ich wurde ohne Scheiß, in meinem Freundeskreis oder Bekanntenkreis macht man sich einen Spaß darauf, mich da aufzuziehen, dass diese komische Playboy Wahl der Mann des Jahres und das ist immer ironisch, die ganze Zeit in meinem Umfeld ironisch und hat mich unironisch als Mann des Jahres angekündigt und was willst du denn da auch sagen? Was ist das auch für ein Mann des Jahres? Was ist denn das für eine...
Der Playboy hat dich zum Mann des Jahres gewählt, ja?
Ja, und zwar pass auf, mit 1100 Online-Stimmen, was ja also in der Welt des Internets gar nichts ist, absolut gar nichts.
Nicht so richtig viel.
Nee, gar nichts. Ja.
Also so. Die Internetpräsenz vom Playboy ist nicht so ganz stark, kann man damit sagen eigentlich.
Ist
so,
egal, ne? Also man macht sich lustig hinter meinem Rücken, aber auch ganz offen über mich. Und bei Lanz ist das aber völlig ernst gemeint. Und dann stehst du da und dann musst du erstmal durch diese dicke Wand und willst erstmal erklären, dass das aber, wenn man Mann des Jahres vom Playboy ist, dass es dann nicht heißt, dass man der Mann des Jahres ist, sondern dass der Playboy einen irgendwie promomäßig da irgendwie einen, keine Ahnung, eine
Idee hatte. Wie hat er dich denn behandelt? So als Held des Jahres oder als Opfer?
Das war ganz interessant, weil das tatsächlich gar nicht so einfach ist, glaube ich, in so einer Sendung wie bei Lanz, da so mich zu verkaufen. Du kannst ja nicht sagen, hier ist der große Held der Meinungsfreiheit.
Als Comedian oder Satiriker wurdest du bezeichnet?
Nee, das war ganz komisch. Das war ein ganz komischer, ganz netter Auftritt. Aber der wusste auch nicht so richtig, wie er das machen soll, ohne dass er selbst eine neue Staatskrise auslöst. Das war so ein bisschen, war interessant.
Herr Böhmer, ambivalent, das ist ihr Leben.
Genau.
Das war ihr Leben bisher.
Das ist ihr Leben. Wir haben hier einen Freund von Ihnen eingeladen, ist direkt aus der Türkei eingeflogen. Ja, also, genau. Kommen Sie mal.
Genau. Das wäre schön, wenn das mit so einer Trennwand, das ist ihr Herzblatt.
Genau.
Aber ich weiß genau, wie er dich angekündigt hat, Bela, also von Art her. Er spielt in einer der größten Punkbands Deutschland. Er spielt als einer der wenigen im Schlagzeug im Stehen. Er ist auch unterwegs in vielen anderen Sachen als Schauspieler. Herzlich willkommen, Bela B.
Genau.
War das genau so?
Ja, so ungefähr. Ich weiß gar nicht. Ja, irgendwie. Jeder kennt seine Band oder so war, glaube ich, der erste Satz. Ja. Jeder kennt seine Band. Der schmatzt auch übrigens. Ja, aber das sieht man dann dabei und dann sieht das ganz gut aus irgendwie.
Ich war dreimal in einem Jahr bei Markus Lanz, weil die, glaube ich, Gäste brauchten.
Ich habe dich da auch gesehen. Die benutzen auch deine Auftritte da, um Leute wie mich dann zu ködern. Ich war noch nie, ich gehe ganz selten in
Talkshows. Wirklich? Haben die gesagt, Olli Schulz war auch schon
mal. Guck mal, die schicken mir dann so Links und so. Bei Frühstücksfernsehen haben sie mir einen Link geschickt mit Beatsteaks. Ja. Komm, die da waren, können sie auch hingehen. Ja, okay.
Die Beatsteaks waren beim Frühstücksfernsehen?
Ja, die waren beim Frühstücksfernsehen.
Ich bin da einmal rausgeschmissen worden, weil ich SMS getippt habe in der Sendung. Das
echt?
War, ich finde das aber auch echt? Wirklich eigentlich hart. Morgens um 6 sitzt du da. Und
du warst um 6 beim Frühstücksfernsehen?
Ja. Oder 6:30 Uhr.
Um 10 da. 9 oder 10?
Ich glaube, da hatten die keinen Spot mehr frei für mich. Und am schlimmsten war die, das muss ich mal kurz erzählen, dann kam irgendwann...
Du warst beim Warm-up.
Nee, ich war der Gast.
Für den echt Prominenten, Entschuldigung.
Ich war 2013 oder so. Und dann kam diese eine Prominenten-Expertin, die immer kommt und erzählt, was in der Welt der Prominenten ja. ist. Und die sieht
Sibylle Weichenberg. Sibylle Weichenberg.
Mit so kurzen, blonden Haaren. Die hat erstmal draußen, die hat die eine Zigarette nach der anderen geraucht, hat mit keinem geredet und war auch so der Halbgott. Aber ich glaube, das ist die Nummer, die meisten Leute sehen wollen. Was machen die Promis? Wer guckt denn das sonst morgens? Ich meine, und dann kommt die da rein und die hat eine Aura gehabt, als wenn die mit Blicken einen wirklich einfrieren könnte oder mit der Hand so deinen Kopf so quetschen könnte. Ich war ganz
Endgegner.
Voll der Endgegner gewesen. Aber ich meine, wenn man immer mit den ganzen Prominenten sich irgendwie informieren lassen, also muss, dann wird man, glaube ich, auch kalt innerlich. Keine Ahnung.
Klar.
Wenn man selber eigentlich nur prominent ist, weil man Prominente kennt, vielleicht ist das dann irgendwie... Oder sie hasst das Leben. Auf alle Fälle hatte sie eine unfassbar dämonische Ausstrahlung.
Ich habe übrigens Max Giesinger auch getroffen. Einer meiner großen musikalischen Idole. Also
Kennst du den Wähler?
Der hat mit Ärzten und Toten Hosen damals alles mit denen hat alles angefangen.
Ach so, genau. Mit den Toten Hosen, mit Ärzten und mit Max Giesinger. Genau.
Genau. Nee, Max Giesinger ist glaube ich, DSDS-Gewinner oder irgendwie so ein, The Voice-Gewinner von vor 2 Jahren und hat dieses einer von 80 Millionen, diesen WM-EM-Song gemacht. Und also man erkennt ihn hauptsächlich durch. Ich weiß es nicht, das war, glaube ich, Felix Jehn.
Egal. Erzähl mal
deine auf jeden Fall. Ist keine geile Story, sondern ich habe zudem so ein ambivalentes Verhältnis, weil ich das so unerträglich finde. So Opel, das ist so Opel-Vectra-Musik, weißt du? Man macht irgendwie im Opel-Vectra schön Max Giesinger an, ganz laut, dann schön über die Bundesstraße. Aber auch nicht Autobahn, aber immer schön 100 fahren und so. Das ist so Max Giesinger-Musik. Und dann wusste ich, dass er weiß, dass ich ihn, glaube ich, nicht so gut finde. Und dann saß er da mit seiner Entourage, weil wenn man The Voice gewonnen hat, hat man ja erstmal so vom Sender, kriegt man da so 10 Leute Entourage, die alle froh sind, dass sie bei Max Giesinger mit zu Lanz reinkommen. Und dann bin ich an dem Raum vorbeigelaufen und habe einfach nur Hallo gesagt und habe gefragt, ob die was zu essen haben und bin dann wieder raus, weil ich mich nicht in Gespräch verwickeln lassen wollte. Hab dann aber mich ganz nett mit Uschi Glas unterhalten. War wirklich eine tolle Frau. Eine ganz
tolle Frau. Du hast einen geilen Sohn, Uschi.
Das ist ja jetzt wirklich geil. Du hast Uschi Glas kennengelernt und ich habe Iris Berben kennengelernt. Das ist ja also. Ja,
ich mache ja eine Koch, ey. Ich glaube, wir alle drei haben ein bisschen dasselbe Idealbild von Frau.
Alt.
Ja, ich fand auch.
Alt.
Attraktiv.
Alt und reich. Bela, wir haben hier bei uns in der Sendung immer Musikwünsche.
Ja.
Spotify hat eine große, breit gefächerte Bibliothek. Du kannst jetzt einen Song wünschen, dann machen wir eine kurze Pause. Hast du irgendwas direkt gerade, also du kannst dir wünschen, was du willst. Jan hat diese Playlist nämlich schon komplett versaut, das muss man wirklich mal ganz kurz so sagen. Packt da so Elektro-Songs drauf. Diese Playlist, zeige ich dir mal, das ist die Fili und Bumsi-Playlist. So.
Okay.
Stefan Sulke schon drauf, John Lennon, Kollege, Jim Sullivan klingt das.
Okay, alles. Ich wünsche mir von Max Giesinger einer
von 80 100, Millionen.
Wirklich?
Max, wirklich? Ja gut. Aber das ist jetzt wirklich Belas Schuld. 80 Millionen. Und er kann da vielleicht auch für alles nichts und so, aber für die Frisur kann er schon was.
Nee, warte mal, nee, doch nicht. Doch nicht.
Nee, mach mal was Richtiges drauf.
Oh Gott. Ja.
Ist gut, Weiber?
Ja, warum nicht? Das ist auch irgendwas mit einer und
dann. Ja,
einer. Ja, nee, lass mal. Das war jetzt.
Was ist denn die letzte gute Platte gewesen, die du gehört hast? Hast du irgendeinen Tipp für unsere Hörer?
Ein Tipp für den Hörer?
Ja.
Für die Hörer.
Wir haben ein ganz einfaches Volk, die freuen sich über alles.
Ja, was hatte ich dann? Ich hatte gerade so, was war Black Metal-Zeug?
Oh, Bosum.
Bosum, nee, ist auch so ein Nazi.
Ja. Der hat jemanden umgebracht, und zwar den Sänger von Mayhem.
Der Bosum war ja beim Label, da kann ich jetzt ganz viel, könnte ich jetzt ausholen. Soll ich das? Langweilt das die Leute?
Ich glaube, Jan hat da überhaupt keine Ahnung von. Manchmal wünsche ich mir.
Aber bei Bosum, das Geile, der war vor Gericht irgendwie und hat dann auch so schwadroniert von jüdische Verschwörung gegen ihn. Das ist ja so Nazi, ne, auch so und Black Metal. Und da hat er gesagt, das ist also jüdische, die wollen mich alle einknasten. Die haben noch nicht mal die genaue Anzahl der Messerstiche, mit denen ich ihn umgebracht habe. Die haben behauptet, ich hätte mit 240 Messerstichen den gekillt. Dabei waren es nur 82.
Ja, das ist halt auch ein Nerd.
Ja,
ne? Das ist halt auch irgendwie
ein Messer-Nerd.
Der Sänger, der ist irgendwann aus Norwegen kommen die, oder?
Norwegen, ja.
Wahnsinnig Ostern. Schwachsinniger Typ, der dann irgendwann noch erzählt hat, als Arier muss man sich die Zähne nicht putzen. Das müssen nur unreine Völker machen, weil da kann nichts passieren beim Arier. Da bleiben die Zähne sauber. Also ich glaube, ich bin Arier, aber das ist ja einfach eine Lüge, die er da erzählt. So, jetzt wünschen wir uns mal Bosum. Oh nee, Quatsch.
Nee, wir Abruptum. Nehmen wir
von einem deiner großen Helden vielleicht was.
Von einem meiner großen Helden.
Der gerade neben dir
ist. Lee Hazlewood. Achso, du.
Nein, überhaupt nicht. Los. Lee Hazlewood.
Lee Hazlewood.
Aber nicht Butch Augment for Walking.
Nothing,
oder?
Nothing to me. That's nothing to me. It's nothing to me heißt das Stück. Da ist er. Da war er.
Nothing to me gibt's bestimmt.
Aber warte mal, sonst.
Von welcher Platte?
Da ist es auf jeden Fall dabei. Da ist ja alles.
Da gibt es alles. Bei Spotify gibt es alles.
Da gibt es sogar Sachen, die total selten sind.
Außer die Ärzte. Die gibt es nicht bei Spotify.
Nee, die gibt es nicht bei Spotify. Hoffe ich. Weiß ich nicht.
Nee, gibt es leider nicht. Ich habe schon geguckt neulich.
Nicht mal irgendwelche komischen B-Seiten. Gar nichts von den Ärzten. Aber du, deine Solo-Sachen sind, glaube ich, da.
Nothing to me?
War leider so.
Das schneiden wir alles zusammen später.
Mann.
Ist schon okay, man kann auch ein bisschen auch überlegen mal thematisieren.
Not the loving. Wir wissen das ja gar nicht drauf. Dann mach doch einfach.
Von der anderen. Cowboy in Sweden gibt's die Gypsies and Indians. Friday's Child. Love and Other Crimes.
Love and Other Crimes vielleicht. Da ist auf jeden Fall was Gutes drauf. Zum Beispiel einer von 80 Millionen. Das war super.
Fuhrman.
Mach einfach irgendeinen, die sind alle super.
Love and Other Crimes machen.
Love and Other Crimes. Das ist ein super Cover übrigens. Das hat mich später geändert. Da hat er so einen Schnäuzer.
Ja.
Und dann ist die Platte 2 Jahre später nochmal rausgekommen ohne Schnäuzer, als er sich rasiert hatte. Auch aus also Nerdwissen, ne?
Echt? Hat er nochmal ohne Schnäuzer? Weil Schnäuzer out war zu der Zeit dann wieder, ne?
Genau.
Gut, dann machen wir jetzt eine kurze kleine Pause, sind gleich wieder da und ihr hört jetzt mal Lee Hazlewood an mit dem. Welcher Song war das jetzt nochmal? Welchen haben wir gewählt?
Dings Love and Other
Crimes. Love and Other Crimes.
Bis gleich.
Sehr gut. Bis gleich.
Also ich meine, die ist arschschnell, die alte Spinne. Genauso wie wir. Also kann man sagen, wir sind wie die Vogelspinne. Wenn wir viel zu fressen kriegen, werden wir langsam. Aber so wie jetzt, da sind wir alle heiß. Jetzt sind wir alle da und sind wir schnell und heiß. Ja, so ist das.
Ja, so ist das. Wir sind schnell und heiß.
Absolut, so fühle ich mich definitiv.
Genau.
Die Sonne scheint durch ein Eckfenster hier auf unseren Arbeitsplatz.
Das ist schön, ne?
Genau.
Hier habe ich viel Zeit verbracht vor diesem Schreibtisch hier, rausgeguckt und auf neue Inspiration gewartet.
Du hast gedacht, was mache ich wohl 2017 am 17. Februar? Ich gehe in den Plattenladen und kaufe das neue Album Bastard von Bela B.
Das
war erledigt. Warte, was habe ich noch
gesagt? Darauf wollte ich aber sowieso noch kommen.
11 Tage später geht der schon wieder auf Lesereise mit seinem Hörspiel in Konzert. Satana noch warm und schon Sand drauf.
Und das habe ich mir vor ein paar Tagen angehört. Das gibt es in der WDR.
Ich habe es bei ZDF Neo nicht vergessen. Komplett. Und als Jan mich fragt, ja, und wollen wir mal drüber reden? Da habe ich so gedacht, nee, lass mal über die AfD reden oder irgendwie sowas. Das ist
total bescheuert. Eines deiner Lieblingsthemen, aber auch gut. Muss man ja auch drüber reden, aber ich habe das Hörspiel angefangen zu hören. Ich bin ja jemand, der vom Schlafengehen immer Hörspiel hört. Ja, ja. Immer. Ich brauche immer jemand, der mich voll quatscht. Und das hast du aufgenommen und die Musik, die da drin ist, in diesem, da ist ja viel Musik dabei, oder? Mhm. Hast du die selber aufgenommen?
Ja, ja.
Und hat man da eigentlich, war das deine Idee oder wurdest du beauftragt, das zu machen? Oder war das so eine Herzensangelegenheit? Das passt ja ganz gut mit dem Spaghetti-Western.
Sowohl als auch. Also das war, der Regisseur hatte die Idee, mit mir was zu machen. Der hat vorher schon erfolgreich mit Bastian Pastewka so ein Dörbitsch-Krimis auf die Bühne gebracht. Und dann wollte der mit mir irgendwie so Dracula, Frankenstein, irgendwas, was so nahe liegt. Bela B. macht irgendwie Horror-Klassiker.
Aber Dracula ist ein bisschen vielleicht auch...
War ja, ja. Also wir haben uns dann getroffen und ich hatte einen Tag vorher so eher so aus der zweiten Reihe so ein Spaghetti-Western gesehen. Satana noch warm und schon Sand drauf.
Der Titel ist halt
der
geil.
Der Titel ist schon, so geil, ne? Genau. Deshalb habe ich den auch geguckt und war aber so noch so erfüllt auch von dieser Synchro. Ne? Denn Deutschland, also das ist ja eine Sache, die in Deutschland total... total geil ist. Es gibt gar nicht so viele Länder, wo synchronisiert wird, wo so
exorbitant. Wir haben eine hochwertige Hörspiel- und Synchronisations...
Historie.
Genau.
Ja, definitiv. Also Deutschland und der Gott dieser Leute, der auf den alle schauen, ist Rainer Brandt. Genau.
Und der war auch am Start, ne?
Den haben wir da als Konserve dann live dabei.
Kennst du den, Jan?
Rainer Brandt? Sagt mir gar nichts. Nee, tut mir leid. Keine
Ahnung. Der hat Bud Spencer zum Beispiel die ganzen Sachen synchronisiert und der hat dafür gesorgt...
Mando.
Ach so, ja, die zwei und so, die zwei.
Genau, die zwei.
Damit ist er berühmt geworden,
genau. Und die zwei war ja eigentlich eine scheiß Sendung, die mega erfolglos war. Und dann hat er aber die gesamten Dialoge...
Man muss aber, Moment, das war Roger Moore und Tony Curtis, ja.
Genau, also zwei so, also Weltstars.
Weltstars und eine englische Serie, die nur in England deshalb lief, weil die mitgespielt haben. Und dann haben die Leute sich da gelangweilt vor den Fernseher geschoben. Deshalb lief die 5 Staffeln lang in England. So erfolglos kann sie also nicht gewesen sein, aber sonst weltweit null. Und in Deutschland war es Straßenfeger. Da war niemand auf der Straße, wenn das
lief. Weil die Dialoge sind geil.
20 Uhr.
Der hat auch so Sachen gesagt wie, ich hätte ein paar Sprüche mal drauf, ich fand das nämlich damals super, aber mir fällt es jetzt alles nicht mehr ein. Aber da waren mega gute Dialoge
dabei. In dem Trömel, keine Ahnung.
Aber ist der nicht derbe alt schon?
Ja, der ist über 80 und hat eine Dauerrolle gehabt in dem jetzt, Musical von Lindenberg, da hinter dem Horizont.
Da spielt er mit.
Und hat in Berlin und deshalb war der da nicht abkömmlich. Und dann ist der...
Wie alt ist der?
Über 83, 84, irgendwie. Echt? Sowas. Ja, ja, ja. Und dann haben wir, wir brauchten von dem ja auch die Rechte für die. Der hat das Synchron-Drehbuch geschrieben und das wollten wir haben. Also eigentlich ist das ein Hommage an den Typen und gar nicht so an den Spaghetti-Western. Das auch, aber irgendwie. Und das war alles so ganz schwierig. Es hat über ein Jahr gedauert, bis wir die Rechte hatten und bis wir den Typen dann auch dazu hatten, dass der was unterschrieben hat. Und dann kam er ins Studio, um seinen Text zu reden. Kam eine Stunde zu spät und sagte so, ich habe noch 15 Minuten. Ich fing das an.
Und war der dann auch, ihr macht eine Tour mit diesem Hörspiel? Mhm. Und ist er dann auch dabei?
In Konserve. Also seine Stimme ist dabei, die wird immer abgefahren. Und dann gibt es so einen Moment, wo so ein Foto von ihm zu sehen ist. Und dann fängt das Foto an, sich zu bewegen. Und dann sagt er, und jetzt geht's weiter, meine Damen und Herren. Nach der Pause. Also das ist Gänsehautmoment, super.
Total ja, geil. Das ist auch so ein Typ, ja, wie Hans Petsch zum Beispiel, die Stimme, die man ja
genau,
auch so kennt.
Genau,
ne? Und das ist, Jan, leider bist du nicht so hörspielaffin
wie ich. Aber ganz gut, Hans Petsch, also ich bin noch die letzten Ausläufer von Märchenplatten, habe ich noch mitbekommen. Also ich bin schon noch Allerlei Rau und Hans Petsch, habe ich schon noch sehr im Ohr. Aber Hörspiele waren nie so meins, fand ich immer schwierig.
Ich wollte ja immer mal schwierig. Die großen 5 Hörspielserien machen, aber du kennst
ich weiß, hat nie 3. geklappt. Genau, weil es nie...
Du kennst Benjamin Blümchen, Bibi Blocksberg, TKKG und 3 Fragezeichen, richtig?
Genau, und 5 Freunde vielleicht noch. Und Jan Tenner so ein bisschen. Perry allein Rodan.
Stimmt.
Perry Rodan. Perry Rodan, ganz
Perry
wichtig.
Perry Rodan.
Ja.
Es gibt ja ganz viele tolle neue Serien, die ich wahnsinnig gerne höre. Du hast in einer mitgemacht, Gabriel Burns.
Burns, war ich sogar in der ersten, in der zweiten dabei.
Ja, genau, da hast du
mitgesprochen. Ich habe einen Preis gekriegt für die beste Nebenrolle in einem Hörspiel für meinen kurzen Auftritt als Kellner. Als Zugkellner in dieser Serie.
Und den Orkanus, hast du den Orkanus
gemacht? Aber meine größte Konkurrentin war Iris Berben, so. Auch für
Edgar Allan Poe.
Für eine Nebenrolle. Und ich habe den Preis dann gekriegt, das ist ein Hörerpreis. Mhm. Und gesagt, ey, das ist ganz toll, weil da schreiben nur Hörer hin und die haben dich gewählt. Und dann habe ich den Preis gekriegt per Fax. Die haben mir den Preis zugefaxt. Also so ein Pokal.
Urkunde oder was?
Ja, per Fax. Super, oder? Ja, weißt du was, das
Vor zwei Jahren, oder was? Gerade jetzt erst? Oder?
Nee, das war damals. Das ist schon 10 Jahre her. Total super.
Unglaublich gute, düstere Serie. Gabriel Byrne wurde damals auch überall beworben. Und dann hat sich der Macher irgendwann entschieden, die Serie nicht fortzuführen. Ich habe alle Folgen gehört, 37 gibt es. Und dann hört das einfach so auf. Und dann hat er sich auch nie wieder gemeldet. Und die Fanseite hat neulich dicht gemacht, weil die meinten, ja, wir haben keinen Bock mehr. Der Typ hält uns hin irgendwie mit der Serie. Und dann kam irgendwann nochmal einmal im Jahr eine Folge raus. Und das ist dann so mitten so versaubeutelt worden. Das ärgert mich, wenn man
so... Der hatte gar keinen Grund. Es gab ja noch gar keinen Shitstorm und so ein Mist, warum Leute heute aufhören. So,
er wollte nicht
ausgebrannt,
mehr.
Es hat sich in Luft, in Nebel aufgelöst, in so einem Wald mit Krähen.
Und es ist ja die Scheiße, wenn du was anfängst und du hast noch nicht den richtigen Plot fertig. Wie bei Lost sagen ja auch viele, das Problem. Ja. Allerdings bin ich da inzwischen mit einer anderen Meinung.
Ja. Also haben wir schon mal drüber gesprochen, dass es einfach eine gute Serie ist und dass man wirklich, was für eine Scheiße danach gekommen ist. Mit Prison Break, hast du Prison Break gesehen?
Ja, ersten zwei Staffeln fand ich super.
Das wird nach Staffel 2 wird das so absurd und so bizarr, dass du dann denkst, Alter, ihr müsst euch schon mal ein bisschen vorher überlegen, wenn ihr in ein, zwei Staffeln abarbeitet, dass die aus dem Gefängnis ausbrechen, dass irgendwann vielleicht auch das auch auserzählt ist einfach. Da kannst du nicht noch 5 Staffeln dranhängen.
Ich glaube auch. Also ich suche mir Serien inzwischen auch sehr gut aus, weil wie oft habe ich mich durch die letzten Staffeln von Serien gequält, wie Sons of Anarchy zum Beispiel, wo ich am Anfang das ganz gut fand, mit Henry Rollins in der zweiten Staffel und dann die letzten zwei Staffeln, dann denkt man, nun bringt euch doch endlich mal bitte alle um.
Haben sie gemacht.
Das haben sie lange, lange hingezogen.
Ja, aber die war schon ganz gut, aber die war dann auch, ja, das ist halt klar, dass irgendwann musste immer nachliefern. Ich habe gerade neulich mit Leuten, mit jungen Menschen gesprochen über Lost und über Prison Break, genau über die beiden Serien. Die habe ich mir nämlich nicht angeguckt, also bei Lost die erste Staffel, glaube ich. Weil ich kann so sehr nicht sehen, wenn die Leute, die sind dann da bei Lost auf so einer Insel, ein Flugzeug abgestürzt und keiner sieht aus, als wäre er mit einem Flugzeug abgestürzt. Keiner sieht überhaupt aus, als wäre er auf einer Insel ohne Essen.
Naja, so, und da kam ja ganz schnell Essen, wie von Geisterhand, waren da Pakete.
Genau, irgendwann auch ein Eisbär, ne? So Mist, aber so, und Prison Break dasselbe. Die sehen doch nicht aus, als würden die irgendwie
leiden
oder aus dem Gefängnis ausbrechen. Die sehen so aus, als würde der Personal Trainer sagen, so jetzt hier, brech mal aus. Brech mal.
Ja, brech mal ein bisschen. Aber vor die Tattoos nochmal nachstechen, Alter. Damit die
leuchten. Das sind mal englische Serien, da sehen die viel geiler. Da sehen die so aus wie wir jetzt gerade.
Guckst hier. Du Black Mirror?
Black Mirror, super.
Ja, finde ich
Top
auch.
Serie. Top Serie. Ich bin auch Amis mit. Da hat auch der Typ hier aus Mad Men eine Weihnachtsfolge von ein paar Jahren, zwei Jahren oder so, da ist plötzlich der Typ hier, der Don Draper aus Mad Men so.
Mad Men habe ich nie geguckt.
Super Serie.
Ist aber toll, weil ist schon so, ganz gut.
Ist schon weil die Klamotten so toll sind und die Farben und...
Ja, aber die haben immer nur so bedeutungsschwanger geraucht und das wurde dann immer so...
Und gesoffen. Und geraucht gesoffen. Und gesoffen. Das aber erinnert mich an eine Talkshow, wo ich mal war. Egal.
Ja, aber war das so... War das... Ist das... Mad Men, weiß ich nicht. Genauso wie Dings habe ich auch nie geguckt hier. Wie heißt denn das nochmal? Boardwalk Empire. Haben alle gesagt, ist mega, aber ich muss ganz ehrlich sagen, was interessiert mich New York zur Jahrhundertwende vor 100 Jahren?
War Atlanta, also kannst du noch gucken.
Läuft die noch? Also
ich glaube, bei Netflix kannst du.
Ja. Aber ich dachte so, es ist einfach eine Thematik, die mich nicht so wirklich interessiert. Hast du das geguckt, Jan?
Habe ich auch nicht gesehen. Ich habe jetzt gerade bei Netflix so eine 4-teilige Hip-Hop-Doku zu Ende geguckt, die wirklich, wo ich angefangen habe, so aus Langeweile rein. Die ist wirklich sehr, sehr gut, weil er wirklich fast alle bekommen hat, außer, also Dr. Dre hat dann keinen Bock und so, aber wo die wirklich mal die ganzen kulturellen Hintergründe, ich sag mal, mainstreamig aufgearbeitet. Und da muss man schon mal sagen, da zerplatzen sehr viele Blasen, also dass Hip-Hop so die große Straßenkultur ist und dass das alles irgendwie so real, das ist also die ersten Disco-Jahre von Hip-Hop, weißt du, wo die alle in diesen komischen Lackanzügen rumstanden mit diesen Disco-Gitarren und alle aussahen wie so aufgedrehte Disco-Stars. Das sind ja
die eigentlichen... Bootsy Collins und so jetzt, Parliament
of Funk. Nee, das war so. Wir haben mit den Ärzten, wir haben gespielt Anfang der 80er, da haben deine Eltern sich kennengelernt, Jan, bei dem Konzert. Da war, da haben wir gespielt mit Dings Melmel and the Furious Five.
Ah, ja, genau.
Grandmaster Melmel and the
Furious Five. Ja, genau.
Also, Grandmaster Flash war ausgestiegen. Und da habe ich mich angefreundet mit dem Gitarristen Cowboy. Und der sah genauso aus wie sein Name. Also so voll. Und der ist dann auch so ausgegangen in München nach dem Konzert. Genau wie ich. Und wir waren beide so, weiß nicht, so Krufti-Typen und sind zufällig ins P1 gekommen, ohne zu wissen, was das ist. Und hatten jeder von unserem Tourmanager 50 Mark gekriegt. Hier, könnt ihr mir noch
durchsaugen. Habt ihr jeder einen schönen Whisky-Cola gesorgt?
Und dann habe ich ihm Whisky ausgegeben. Da waren meine 50 Mark weg. So, er musste mir noch was dazugeben. Genau. Und dann hat es nur noch für 2 Bier gereicht. Und dann war auch, ohne Alkohol war dann auch nicht mehr, dann war Hip-Hop
ja,
und
aber
Punk und auch nicht mehr so.
Warst du schon mal im P1, Jan?
Ich war noch nie da, aber das Interessante an der Doku ist dann eben, wie die auseinanderfummeln, wie sich diese verschiedenen Spielarten von Hip-Hop herausgebildet haben und dass dann irgendwann ja mit Run-DMC die eine neue Welle begann und jede Doku, sind ist glaube ich 4 Teile, widmet sich einem Aspekt und ich fand gerade die Anfänge interessant und dass alles immer auch nach den Gesetzen des Showgeschäfts läuft. Also dass natürlich dieses ganze Reininterpretiere von sozialem Aufstieg und was so deutschem Hip-Hop immer anhaftet und du kommst damit raus aus der Gosse und so, das ist zu ein Aspekt, aber eigentlich und über allem steht, man muss auch abliefern, man muss regelmäßig erscheinen, man muss auch gut sein, so, man muss gut sein und es ist ein Business, genau, es ist einfach bei denen einfach das Business und das ist funktioniert und das Geile ist, dass wirklich 7 Jahre dauerte von 1972 die ersten in der Bronx die ersten Hip-Hop-Partys, wo man dann irgendwie das geschafft hat, Plattenspieler zusammenzuschließen, bis es dann überhaupt die erste Platte gab und die erste Platte sag schnell, Rapper's Delight, genau. Aber eigentlich so ein Abklatsch und so eine zusammengecastete Scheiße war, die keiner so richtig geil gefunden hat. Und dass da so diese beiden Spielarten von Hip-Hop, das Reale und das Nicht-Reale, entstanden ist. Also das ist wahnsinnig interessant, vor allem für Leute, die nicht ihr ganzes Leben lang damit beschäftigt waren, rauszufinden, warum Hip-Hop so cool ist oder eben nicht.
Hast du schon ein Weihnachtsgeschenk für Olli?
Noch nicht.
Es gibt Hip-Hop Family Tree, so eine Comic-Schuber mit 3 Bänden. Gibt es jetzt einen zweiten Schuber noch mit der gesamten History von amerikanischem Hip-Hop. Und so tatsächlich wie so ein Lebensbaum vom Hip-Hop. Mhm. Und dann so als Comic auch total gut recherchiert und so. Und
Jan ist ja immer mehr in dieser Hip-Hop-Welt. Also ist in letzter
Woche schon mitgekriegt.
War ich in seiner Sendung, die Abschlusssendung von Dendemann. Vorgestern lief die.
Ja.
Und da waren unglaublich viele, wer da alles da war, am Start war. Und ich durfte auch mit rappen. Das war sehr interessant. Und du hast richtig gut abgeliefert. Ich habe gesehen.
Du kannst das gut. Das
habe ich auch. Ja, dass du ganz schnell so ein fast schon Double-Time-mäßiges Ding im ersten Medley für Dendemann gemacht hast, Jan. Da sehr, sehr großen Respekt gehabt, wirklich.
Ja, das ist. Auch geht so eigentlich. Wir haben es ja, glaube ich, 2-mal oder sowas probiert. Beim ersten Mal habe ich es ein bisschen verkackt und dann haben wir es nochmal aufgenommen. Aber das ist tatsächlich interessant, weil Hip-Hop, ich habe es immer so verfolgt und war immer nebendran, während meine ganzen Freunde so Hardcore-Fans waren. Und ich habe das so, ich sag mal, spät berufen. Habe jetzt das die letzten Jahre so richtig nicht so aufgesogen und auch eher emuliert oder simuliert, eher emuliert, als es so richtig gefühlt. Aber ich finde das finde das wahnsinnig interessant und ist ehrlich gesagt, Lyrik ist ja schwierig, finde ich. Leute Gedichte schreiben und Poetry Slam und das, aber dass eine sich Bahn gebrochen hat, diese Kunstform über Hip-Hop, finde ich spannend. Und dass es eigentlich keine Musikform gibt, die so zeitgenössisch und so zeitkritisch ist wie Hip-Hop. Das ist schon bemerkenswert.
Da allein deswegen kann man das. Also mein allererstes Konzert, wenn ich es kurz erzählen darf, 1988, 15. Oktober. Ich bin 15 geworden und war bei.
Du standst in der ersten Reihe.
Ich war bei Run-DMC, Public Enemy und Derek B. Die haben zusammen in der Eisdorfer Sporthalle gespielt.
Okay.
Run-DMC war Headliner und Derek B. Ich glaube, der kam aus England. Und dann kam als zweites Public Enemy. Und die kamen mit diesen ganzen Typen mit den Maschinengewehren auf die Bühne.
Krass, ey.
Und ich dachte, scheiße, Alter, das ist hier, also ich hatte echt Angst ein bisschen kurz, weil ich das sehr bedrohlich fand. Dann standen die so links und rechts. Und dann
kam der Typ mit dem
Maschinengewehr. Und dann Decker kam Flavor Flav und mit der riesigen Uhr und Chuck D und so. Aber das war wirklich beeindruckend damals. Die haben irgendwas auf, die haben eine Agenda. Später kam heraus die Agenda von Flavor Flavor Crack rauchen und Chuck D hat sich dann politisch ein bisschen verrannt, glaube ich. So. Und der andere, der musste aussteigen, weil der rassistische Äußerungen gebracht hat. Da gab es noch einen. Also Hitler. Die waren Terminator X oder so.
MC Hitler,
egal. MC Hitler musste raus, die haben mich schon gewundert über den Namen, haben dann mal gegoogelt später im Internet kam und haben gesagt, nee,
das ist haben nicht so gut. 2-3 Jahre gewundert, der Name kam uns irgendwie merkwürdig bekannt vor.
Scheiße. Aber ich hab die auch gesehen, bin extra nach Hamburg gefahren, weil die in Berlin nicht gespielt haben. Da haben die aber im Docks gespielt oder so.
Ja.
Und dann hatten die
mit Beastie Boys?
Nee, da waren die Headliner, da haben die
Public Enemy?
Public Enemy. Und dann im Vorprogramm war so ein weißer Hip-Hopper. So, und der lief immer am Stock. Der hatte ein steifes Bein und hatte noch so ein...
MC Holzbein. Ja. Ich war aber kein Deutscher.
Genau. Nee, war kein Deutscher. Waren Amis oder Engländer, weiß ich nicht. Auf jeden Fall haben die da so gerappt. War so ganz... Ich fand's gar nicht so schlecht, aber die meisten fand's scheiße. Und dann hat man auf Public Enemy gewartet und dann kam der Typ mit Maschinengewehr auf die Bühne, marschierte einmal rüber, verschwand wieder. Und das für anderthalb Stunden lang, ständig. Alle 20 Minuten lief da einer mit einem Maschinengewehr. Und am Ende gab es Schlägereien im Publikum und so, weil die Leute so genervt waren. Es lief auch keine Musik und so. Und das war, und dann habe ich das geschnallt. Das war alles geplant. Und das Konzert selber war 45 Minuten oder so und war voll nervig, weil keiner mehr Bock hatte.
Ja, die kamen aber sowieso immer erstaunlich kurz. Ich habe mal gearbeitet im Grünspan bei Bone Thugs and Harmony. Die Karte hatte damals schon in den 90ern 50 Mark gekostet. Ey, und die haben komplett Playback.
Das war,
ja, und war alles komplett Playback. Alles.
Das war auch das andere Ding. Dann war ich bei Jungle Brothers, also ein Hip-Hop-Ding. Und dann war das voll Playback. War nur ein Turntable und ein Rapper. Und ich glaube, der hat schon richtig gerappt. Aber alles andere kam irgendwie kam vom Band und so. Und das war dann 40 Mark oder so. Das war damals utopisch viel Geld für so ein Konzert. Ohne Licht, ohne alles.
Aber die Jordan-Schuhe müssen bezahlt werden. Hm.
Ja, ich finde diese, was Bela gerade auch so mal schmunzelnd sagte, was wirklich die Erkenntnis aus allem ist, dass das Show, also dass der Business-Teil davon und das Durchgeplante und das ist eben alles, weißt du, wenn die ganzen 15-Jährigen heute sagen, ja, real und alles echt und das ist natürlich gar nichts echt. Das ist alles hingesetzt und das ist alles industriell durchgeplant und war es auch immer. Und im Nachhinein lässt sich da mal so viel reininterpretieren, aber das ist...
Tupac war doch echt wütend, oder? Tupac hat doch echt einen Hals gehabt auf alles.
Ja, weißt du, und wie dann die Geschichte von Run DMC...
Nana auch gut. Nana war der.
Genau, der war der. Nana war in meiner Sendung übrigens. Der hat zusammen mit Oli P. und Bürger Lars Dietrich für Dende, wir haben stumpfes
Tuff gemacht. Alter, das war Nana...
Das war Nana, der Darkman, und das war wirklich, ich glaube, der ist ganz schnell abgehauen nach der Sendung, weil er gedacht hat, wir wollen ihn verarschen oder sowas.
Der
das
mit war dem Pulli,
ja,
mit Bürger Lars Dietrich, mit Nana habe ich mich ganz lange unterhalten und wusste nicht, dass es Nana war. Und zwar wurden wir gleichzeitig geschminkt und der Typ war mir sehr sympathisch, ich fand ihn sehr nett. Total netter Typ, aber das war Nana.
Das war der Darkman, Alter.
Die Größen des deutschen Hip-Hop einfach mal so in die Sendung zusammengeführt und die haben sich nicht massakriert. Oli P. hat gesagt, ich habe noch Beef mit Nana, Alter. Das geht hier gar nicht.
Und dann kam
deine Crew gegen deine Crew.
Und dann kam der Wolf noch, Alter, irgendwie mit dem Klappmesser.
Nee, Alter, der Wolf, den wollten wir einladen. Der Wolf wollte nicht... Oder Cappuccino, der Wolf wollte nicht kommen, den haben wir auch eingeladen. Den wollten wir auch,
super, jetzt fahren wir auch. Wie hieß der Typ mit Ich bin der Farmer, der war auch super.
Ich bin der Farmer?
Ja.
Ich bin der Farmer.
Ich krieg keine
Spaßrapper. Aber wir wollten Dende überraschen mit diesem Gesang mit Nana und Oli P. und Bürger Lars Dietrich und er wusste das nicht, dass die vorher kommen. Das waren die coolen Rapper waren da und die, von denen man sagt, das waren damals die uncoolen Rapper. Aber weil alle jetzt über 30 sind und langsam nicht mehr diese Abgrenzungsfantasien haben und alle so nett geworden sind und Familien und Kinder haben, war das total nett und das war wirklich für alle total angenehm. Und Nana ist aber zu früh abgehauen und alle hätten sich, glaube ich, gerne mit Nana noch länger unterhalten, aber der war einfach, ist dann weggefahren. Ich weiß gar nicht warum. Ich habe dem nicht mehr die Hand gegeben zum Abschied.
Nee, ich auch nicht, aber der war auf alle Fälle ein sympathischer Typ, finde ich.
Was macht denn
Nana? Wenn ich gewusst hätte, dass es Nana wäre, hätte ich gerne gewusst, ob er von der Kohle noch leben kann, was er heute macht und generell so ein paar einfach mal gewusst.
Direkt einfach mal so mit der Tür ins Haus, ne? So.
Also ich bin da reingekommen. Na, du
Pfeife, wie geht's dir denn heute?
Es war wirklich so, ich bin in den Raum reingekommen.
Erzähl mal ganz kurz, was du zuerst gesagt hast. Ja, Olli kommt in den Raum rein mit 25 böse guckenden Rappern. Jetzt Olli Schulz, Auftritt Olli Schulz.
Kollege Prinz P. Okay, ich bin als Letzter gekommen und dann kam ich in den Raum und sehe die alle da rumsitzen und dachte, jetzt will ich mal die Stimmung lockern und meinte, na, wer von euch will als Erster auf die Fresse? Das war so. Und dann haben auch also die meisten auch so gelacht oder so, aber ein paar, die mich nicht kannten, dachten, wer ist er denn jetzt oder was ist denn da los? So
genau. Kurz abchecken,
wie und dann ist der? Ja, bin ich auch so abgehetzt da reingekommen und kam mit diesem Spruch da rein und das war dann so halbgeile Stimmung, nur ganz kurz. Aber dann habe ich mit jedem persönlich nochmal über die Skills geredet und ihm jedem nochmal gesagt, ich habe immer zu jedem gesagt, wenn der andere nicht zugehört hat, du bist mein Lieblingsrapper hier.
Das machst du grundsätzlich mit allen Menschen.
Habe ich auch mal den Fettes Brot-Leuten gemacht. Habe ich zu Boris meine, du bist der Geilste.
Du warst immer der Geilste hier.
Genau.
Das habe ich mal
auch. Komm nochmal alleine zu mir in die Sendung. Ja,
genau, und ich finde diesen Gag gut. Ich habe auch mal zu Arnim von den Beatsteaks gesagt, du bist echt mein Lieblings-Punk-Rock-Sänger, ne? Und ein paar Meter später steht da irgendwie Ingo von den Donuts, du bist echt mein Lieblings. Und das aber so, dass er es auch hört. Das finde ich auch echt witzig, dann immer so hinzugehen zu ihm und sagen, du bist echt der Geilste hier. Und dann zum nächsten.
Kannst du ab jetzt nicht mehr bringen.
Jetzt
vorbei.
Blase geplatzt. Komm, lass mal kurz einen kleinen Song machen. Ich muss ehrlich gestehen, ich habe
einen Hip-Hop-Song, wollen wir was ganz. Ja?
Ja, mach mal was Schönes, altes Hip-Hop-mäßiges. Jeder darf sich einen alten Hip-Hop-Song auf die Playlist tun. Okay?
Okay, pass mal auf. Ich habe nämlich schon eine Liste, die heißt Gereppe und so. Und da sind meine Lieblings-Hip-Hop-Songs.
So Andreas Elsholz?
Nee, hat er auch gerappt?
Der war der Größte von allen.
Der hat doch ein Buch geschrieben.
Übrigens, Andreas Elsholz, ich glaube, Sohn von einem großen deutschen Synchronsprecher, Arne Elsholz.
Haha,
so.
Echt?
Wow. Wirklich, ja. Guck mal kurz, Arne Elsholz, ich meine ja, es. Genau, ein deutscher Synchronsprecher ist vor kurzem, ich glaube, dieses Jahr gestorben. Deswegen weiß ich das auch noch so. Die deutsche Stimme von Tom Hanks, Bill Murray, Kevin Kline, Jeff Goldblum und Eric Idle. Der Vater von Andreas Elsholz. So schließt sich nämlich der Kreis, Alter.
Super.
Okay, hab ich nichts von gewusst. Ich wünsche mir jetzt für unsere Liste einen richtig guten alten Hip-Hop-Song, und zwar EPMD mit Strictly Business. Hier, Eric Sermon und wie heißt auch nochmal, Paris Smith oder keine Ahnung, aber auf alle Fälle Eric Sermon. Strictly Business, mega gut. Die ganze Platte ist ein Knaller. Ich finde, das ist auch immer noch ein richtig guter Song. Richtig schön Oldschool-Hip-Hop von 1990 oder so. Wie wünsche ich mir. Hast du auch einen für dich entdeckt?
Ich habe bei dir in der Liste gesehen, NWA.
NWA.
Das war so die erste Hip-Hop-Crew, die dann... die ganzen Punks gehört haben, weil die waren die ersten, die ständig Motherfucker.
Aber auch wahnsinnig sexistisch waren. Auf der Platte 100 Miles and Running.
Dann waren es wahrscheinlich nur die Fun-Punker, die gut fanden.
Ach so, den hab ich schon raufgepackt, den Song wird mir gerade gesagt, EPMD. Dann hören wir, mach ich was anderes. Beastie Boys, Alter. Dass auch MCA schon so lange tot ist, ne, von den Beastie Boys. Schon 6-7 Jahre, glaube ich, inzwischen. Get It Together, zusammen mit, da rappt noch ein anderer mit. Und zwar von Tribe Called Quest, Q-Tip heißt er, glaube ich, der rappt da noch mit. Get It Together von den Beastie Boys, mega guter Song, kann man immer hören, zeitloser Hip-Hop-Song, das ist meine Wahl. Du nimmst von NWA?
Jetzt mach mal, Jan, der kennt sich noch besser
aus. Ich würde gerne von Run DMC, weil sich in der Doku eine spannende Stelle fand, als völliger Laie, der Moment, wo Hip-Hop in den Mainstream überging und Run DMC gezwungen wurden, ich glaube von Rick Rubin wie heißt der andere noch? Von Def Jam. Der zweite, so, egal. Gezwungen wurde.
Bob Ross. Bob Ross und
Rick Rubin. Russell Simmons. Genau, Russell Simmons gezwungen wurden, mit Aerosmith zusammen sich ins Studio zu setzen und die kennenzulernen. Die haben sich total gesträubt und dann ist dabei einer der ersten großen quasi Mashup-Hits zwischen Pop und damals noch Crossover. Underground Hip-Hop und Crossover, Walk This Way und Aerosmith haben die ganzen Sachen, super Video, und haben die Sachen auch live eingespielt im Studio und die Rechte, und es war alles geklärt und man verstand sich dann gut, und das war der Moment, wo quasi Hip-Hop Pop geküsst hat, und deswegen Run DMC und Walk This Way. Das ist jetzt kommt Bela noch.
Okay, dann mache ich hier NWA. Die waren, als sie rauskamen, die härtesten, und danach haben sich dann so andere abgearbeitet. Also als die dann die Tür aufgemacht haben, da kamen dann danach so Ghetto Boys und irgendwie so Zeug, was so dirty war, wo ich meine, das wäre tatsächlich dann wirklich Straße gewesen.
Das war ja auch ein bisschen Straße, oder? Und Booyah Tribe, kennst du die noch?
Booyah Tribe.
Das waren so Samurai-Typen, so Sumo-Ringer.
Samoana waren das.
Ja, genau.
Und das war, da hatte man so einen Busfahrer, Elmchen, Lord Elmchen nannten wir den, und der war so ganz schmal, war so 1,65 und super schmal. Und der hat Booyah Tribe gefahren. Und dann haben die gesagt am Stunde, you are our brother, come to Compton and we make you dinner and bitches und so. Und dann hat er mir erzählt, er ist da wirklich hingefahren und ist dann so ein weißer, 1,65 großer, schmaler Typ ist so durch Compton gelaufen, hat gesagt, wo ist denn das Haus von Booyah Tribe? Und dann war kurz bevor der da gekillt wurde, kam dann so ein Samoaner, sagt so, komm, ich zeig dir das. Und dann hat er da tatsächlich mit denen gefeiert. So.
Ja, das sind aber Typen gewesen. Ich habe den in der Markthalle gesehen.
Die Geschichten, na egal.
Vor denen hatte ich echt Angst gehabt.
Die waren krass, ja.
Also ein paar krasse sind schon dabei gewesen, ja. Das war nicht nur alles Fake, glaube ich.
Ghetto Boys waren, kennst du die?
Der war so ein ganz kleiner Lilliputaner.
Und der hatte,
der war am gefährlichsten.
Dem hatten sie ins Auge geschossen.
Genau, der hat ein Auge gehabt.
Das Cover der ersten Platte, das war so ein Coverkauf. Ja. Das war ein Schnappschuss, als der mit halb rausgeschossenem Auge irgendwie auf der Bahre lag.
Ja.
Das war so ein Ghetto Typ, und das Auge hing so raus. Und ich dachte, muss ich haben. Und war musikalisch war es auch gut. Die hast du aber nicht.
Ich hab noch nie das Wort
Coverkauf gehört. Kann ich aber auch machen, Ghetto Boys. Wollen wir Ghetto Boys?
Nee, mach mal.
NWA 100 Miles and Running?
Nee, oder the matter just don't bite it.
Oh ja, das können wir natürlich just, auch machen. Das ist der Song. Aber das ist doch der Sexual-Song
von der ersten.
Das ist doch der Song, wo es darum, dass sie am Anfang ihm Fellatio anbietet und es ist nicht so schön.
Mit so einem Hörspiel, genau. Das war so ein klassischer Song, der mit Hörspiel
Just Don't Bite It heißt.
Just Don't Bite It, genau.
Ja, mit so Hörspielelementen.
Das habe ich nämlich auch jetzt auf einer neuen Platte drauf, die erscheint am 17. Februar 2017. Bastard heißt.
Ja. Ich wollte gerade was sagen, die Ärzte ist ja eine Band, die auch in den 80ern angefangen haben. Ist man nicht froh im Nachhinein, also jetzt, wenn man überlegt, gab es mal eine Überlegung, dass ihr mal einen Rap-Song macht, weil ihr euch irgendwas anpassen wolltet, der Mode haben, oder sowas?
Ey, es gibt doch Songs von den Ärzten,
wo gerappt, also, genau. Es gibt einen kompletten Rap-Song von Fahren Urlaub, der war auf der Bestie drauf, irgendwie da.
Auf der Comeback-Platte
war der? Genau, da war der drauf. Und da hat er, da haben wir auch, das haben wir eine Tour lang auch gerappt, aber das mussten wir immer vom Zettel ablesen. Das sah total uncool aus. Weil das
war einfach, das ein ironischer Rap-Song oder war das ein
straight from the ghetto? Nee, noch nie ironisch, noch nie.
Das war, ihr habt Null, gebeitet, ihr habt Rap gebeitet, ihr habt nämlich Rap in den 90ern gebeitet.
Aber wir haben in den 80ern, Achtung, Maxi-Single von. Von nicht Radiobrand, von Westerland, nee, auch nicht Westerland,
sondern mal rüberrappen lassen.
Da haben wir begonnen mit einem Rap, Spontan-Rap, Enemene Mobile, wer frisst Popel? Und das ist tatsächlich bei ganz vielen älteren Rappern noch da, der Rap. Dass wir nämlich vor den Fantastischen Vier da schon da
vor waren. Vor 92 oder wann?
Das war 87.
Warte mal, die besten Menschen.
Enemene Mobile, wer frisst Popel? Süß und genau. Saftig. Eine Mark und 80.
Ja, Mark und 80,
ja. Siehste.
Ja, ich weiß nicht noch.
Das hat doch jeder gesungen. Aber warte mal, hier ist die Best hier. Und welcher Song ist denn da? Schopenhauer für uns Gehirnstürm, macht die Augen mit dem Schwert nach Polen. Claudia, die allerschürfste Friedenspanzer, Quark. Oma Boy, lieber Tee, wenn es Abend wird.
Dann war es nicht die Beste.
Auf Planet Punk war es auch nicht, oder?
Schopenhauer? Schopenhauer.
Schopenhauer. Schopenhauer.
Nee, Schopenhauer nicht. Nee. Ich weiß es selber nicht, weil wir haben es noch eine Tour und dann war einfach zu much.
Ich gucke jetzt hier, ich guck jetzt bei iTunes nach.
Auf der Schopenhauer. Planet Punk?
Alter, wieso weiß ich das denn selber? Ich habe nicht geschrieben, da habe ich auch nichts von.
Du, dein Leben ist ein Rausch, man kann nicht alles wissen.
So, wer also weiß, welchen Rap-Song die Ärzte rausgebracht haben, kann es gerne mal dem Schlagzeuger und Gründungsmitglied der Ärzte mal vielleicht über diese einfach mal sagen. So, jetzt hören wir unsere Rap-Songs und sind gleich wieder da mit der Verabschiedung, weil ich muss jetzt gleich, ich habe noch einen Flug, ich muss gleich los in Urlaub. Lorette Del Mar, schön alleine. Wasserrutsche.
Die großen drei Urlaubsziele: Lorette Mar,
Mallorca und
Gran Canaria.
Ost.
Goldstrand.
Gran Canaria.
Goldstrand.
So, bis gleich.
Bis gleich.
Weißt du, wieso dich meine Schläge treffen? Du führst mit der Schulter. Und wenn sich deine Schulter bewegt, dann sehe ich das. Du wirst schnell und direkt nur mit Chi. Das Resultat ist Power. Chi, Power, kann niemals erfolgreich sein ohne eine Überraschung.
Ja, unsere Überraschung heute. Bela B. bei uns in der Sendung.
Mit einer Chi-Power.
Wie schnell das wieder vorbeigeht hier alles. Ne? Die Zeit rauscht. Rauscht und rast. Das
ist mir noch ein Urlaubsort eingefallen. Damm 2000 kennt ihr nicht, ne?
Kennst du Damm 2000, Jan?
Sagt mir gar nichts. Damm 2000 klingt nach das Ostdeutschland. Das war, glaube
ich, Westdeutschland, aber in Nordsee damals. Mhm. Ich war auch nicht da, aber ich weiß, dass ich in der Grundschule war und dass nur die ganz Armen nach Damm 2000 gefahren sind, weil so ein Betonklotz am Wasser.
Aber ich weiß, das ist so ein altes Großhotel oder Großhotel irgendwo, Damm 2000. Nee,
eine Siedlung eher. Nur so Betonklötze mit so Wohnungen drin.
Wir waren immer in der Wingst. Das ist irgendwo in Cuxhaven.
Baby zu Wingst, sag ich.
Genau, die Baby, geredet, genau. Die. Da warst du leider nie, Jan, ne? In der Wingst, oder? Warst du auch mal in der Wingst?
Ich war im Baby zu Wingst, natürlich. Und die Geschichte, wo du das Krokodil da freigelassen hast, genau. Haben wir alles schon in der Sendung besprochen. Ja, und ich war sehr wohl im Baby zu
Wingst. Ich habe ein Baby zu und Baby-Krokodil freigelassen. Das ist kein Witz. Und habe die Scheibe eingetreten mit 14 oder so. Da war ich mit dem Fußballverein in der Wingst. Und dann ist eine alte Oma gelaufen zum Wärter und meinte, das Krokodil ist frei. Und dann bin ich schon mal mit Leuten, meinte zu meinem Fußballtrainer, wir müssen schon mal zurück. Und dann meinten die, ey, die haben den ganzen Zoo evakuiert und so. Das ist wirklich was, eine wahre Geschichte. Das ist echt eine wahre Geschichte. Im Februar bringst du eine neue Platte raus. Wir sind, glaube ich, auf dem gleichen Label.
Kommt?
Nee.
Kommt
Rough Trade? Bist du bei Rough Trade?
Nee. Nee, bin ich nicht. Achso. Trocadero bist du. Ich bin bei Trocadero. Da kam aber auch schon mal eine Platte raus von dir.
Nee. Nee, wir waren im Gespräch. Aber ich habe dann mein eigenes Label gegründet.
Ich bin wieder mega gut. Ja.
Ein Freund von mir und der wollte das gerne machen und ich habe dann aber mein eigenes Label gegründet.
Du hast ihn dann abgesagt.
Ja. Hallo Rüger.
Ist das eine Country-Platte, eine neue Platte?
Nein, eine Western ist es jetzt. Achso. Beide Arten von Musik. Und jetzt mache ich
das. Der alte Blues Brothers Gag.
Genau.
Wir spielen nicht nur Country, wir machen auch Western.
Wir spielen beide Arten von Musik, Country und Western. Genau. Nee, es ist tatsächlich, ist ja so Western-affin, einige Songs auf jeden Fall, weil die ja auch in Kurzform, in so zusammengeschnittener Form im Hörbuch vorkommen. Und die Songs sind so abgedreht, so dass ich die als Soundtrack eigentlich rausbringen wollte, darf aber aus rechtlichen Gründen, das sind so Scheißzeiten heute, darf ich das nicht Soundtrack nennen.
Also muss das als reguläre Platte verkommen. Ja. Aber eigentlich ist es ein bisschen der Soundtrack zum Hörspiel.
Es sind, also im Hörspiel sind 7, 8 Songs und die sind da alle drauf und dann sind noch ein paar Bonustracks und Sachen. Und das ist so, das ist eine total abgefahrene Platte. Und dann haben wir ganz viel Rainer Brandt auch ein bisschen gekriegt vom WDR.
Ist auf der Platte auch drauf?
Der leitet so ein paar Songs ein und so.
Ja. Man kann sich das Hörspiel anhören, glaube ich, im WDR immer noch in der Mediathek.
Die Kurzform, genau. Die Kurzform. Die 52 Minuten, aber Silvester läuft die anderthalbstündige Langform und man kann die aber auch kaufen mit Booklet und so.
Und
müsst ihr nicht kaufen, kriegt da nichts für.
Aber wenn man die kauft, ist es 90 Minuten lang mit Dirty Talk und allem drum und dran.
Mit dem ganzen Scheiß da. Genau.
Sehr gut. Ich muss mir das noch zu Ende anhören. Und ich würde so gerne mal die großen 5 Hörspielsprecher machen und all das. Du musst noch mal wiederkommen. Können wir das noch mal irgendwann machen?
Ach, alles klar. Also einer ist ein Freund von mir, Olli Rohrbeck.
Ja, der hat mich auch schon mal. Olli Rohrbeck, der Sprecher Justus Jonas, genau. Von den 3 Fragezeichen. Ja, und auch bei den 5 Freunden hat er gesprochen, den Oberdude da bei den 5 Freunden. Die 5 Freunde waren aber immer so bieder.
Ich war kein 5-Freunde-Fan.
Und TKG war auch scheiße. Hatten wir aber auch schon.
Auch nicht so, ne?
Ja, also die 3 Fragezeichen waren schon die derbsten von allen, muss man sagen. Gibt's auch immer noch. Jan, du musst jetzt los, oder?
Ich muss jetzt los, das ist nicht Lorette mal. Nee, ich bin noch da. Ich muss jetzt aber direkt los. Ich kann euch gerne auch ein bisschen alleine lassen. Wir können aber auch den Sack zumachen.
Wir müssen doch noch morgen die Sendung machen. Wir machen doch morgen unsere Weihnachtsshow.
Ja, aber die Leute wissen aber auch, dass wir diesen Podcast aufzeichnen. Und ich, bevor wir die Weihnachtsshow machen, möchte ich ein bisschen echte spanische Bräune mir reinholen. Und dann schön morgen dann im Zirkus Roncalli im Tempodrom. Wir haben übrigens tolle Gäste. Wollen wir das eigentlich schon verraten, wer kommt? Nee, ne? Verraten wir nicht. Nee, bleibt eine große Überraschung.
Machen wir nicht.
Morgen sehen wir uns.
Nana, genau.
Bürgerlass Dietrich, Olli P.
Und der Wolf.
Der Wolf. Andreas
Eichholz. Oh shit, Frau Schmidt. Die Stieber-Twins haben Nana gedisst und haben gerappt. Zu viele Nanas verbreiten sich wie Propangas.
Echt?
Kann ich mich noch dran erinnern.
Wo sind die Stieber-Twins heute? Wo sind sie heute? So, und wer war im Fernsehen? Nana. Ta.
Ja, so. Na? Man lacht immer am Ende.
Wer lacht jetzt? Zuletzt.
Am Ende lacht immer Nana, genau. Egal was los ist.
Blackman, Alter. Fakt voll life. Meine Tätowiererin hat den tätowiert, ne?
Ja.
Nana. Und der hat so nach Schluss, also Tattoo-Studio zu, war prominenter und so. Und dann hat er sich Fakt voll life auf die Brust tätowieren lassen.
Socken fürs Leben.
Genau, das hat der Dings Tupac doch auch. Und dann, und dann meinte er, der hätte so ein Beißholz genommen und hätte die ganze Zeit geschrien, oh shit, oh fuck und so. Und sie war so genervt von dem. Und so. Der war auch so dunkel, der Darkman, dass man das kaum gesehen hat. Und dann hat er sich die ganze Zeit bewegt. Sie war so genervt von dem.
Ja, auch Nana hat bestimmt so seine...
Weißt du, dann sieht das Tattoo bestimmt so aus, wie wenn man versucht, auf dem Computer mit einer Maus in einem Grafikprogramm was zu schreiben, weißt du? So... Happy Birthday.
Freund von mir ist Tätowierer, Bela.
Bugs for life.
Freund von mir ist Tätowierer und er sagt, Schlumpf kann man nicht tätowieren, weil die Mütze das weiß, das gibt's nicht. Und deswegen, kennst du den einen Schlumpf kann man nicht tätowieren, das sieht scheiße aus, da kommt gar nichts raus. Ein Schlumpf kann man nicht tätowieren.
Klar kann man weiß tätowieren.
Oh. Wirklich kann man?
Ja, ja, ja. Aber sieht nicht weiß aus, denn aber... Geht. So hell ist es. Ich hab das, glaube ich, hier irgendwo.
Hast du einen Schlumpf?
Ja, genau. Guck mal. Nur jetzt weiß. Das weiß. Und das ist
da in der Leiste. Haut. Guck mal. Das ist da Haut. In der Leiste ein Papa-Schlumpf bei Bela.
Genau. Nee, das ist Haut. Genau. Hautfarbe.
Nee, hinten als hinten über Johannes-Rauter nennt sich das, ne? Der Arschgeweih.
Hast du eins?
Zwei Schlumpfinen.
So, dann...
Dann müssen wir jetzt
die an dieser... Die machen so ein Herz, direkt so über der Spalte machen die so ein Herz.
Das werde ich mir gleich nochmal angucken, wenn wir hier mit dieser Sendung fertig sind.
Vielleicht kannst du deinen Obstsalat draus essen, Olli.
Nee, Bela isst da gerade seinen Obstsalat und er hat
ein Croissant. Da draußen, ich bin nicht wahnsinnig gelenkig. Genau. Ich hänge jetzt gerade so... Ich hänge gerade über mein... Jetzt wird die Sendung interessant.
Ja, jetzt sind wir warm.
Ja.
Scheiße, das so ist es. Wenn es am schönsten ist, muss man aufhören. Liebe Grüße an alle Eltern, die wir kennen. Wir haben Berufe, wo man sich, weißt du, an Schulen mit den Kindern und so, man muss sich immer so rechtfertigen. Ich kriege das mittlerweile schon mit Blicken hin. Sich mit Blicken für das rechtfertigen, was man wieder angestellt hat. Und den Eltern an immer, ja, okay, da kommt er wieder. Naja, er kann halt nicht
ich
anders.
Ich muss eine Sache jetzt öffentlich machen, weil ich war auf dem Weg zur Schule, mal irgendwie, hab da ein Kind um zur Schule zu bringen. Da kriege ich einen Anruf auf dem Autotelefon von Olli Schulz. Das war seine Nummer, war aber nicht.
Echt?
Das war so ein Scherzanruf von Halligalli hier mit.
Ach, da warst du gerade auf dem Weg.
Ja, deshalb konnte ich nicht so reden. Und dann fragte er so: Sag mal, hier, Human Centipede, welcher ist denn der Beste? Und so.
Oh, krass, das wusste ich gar nicht.
Im Auto sitze, so vor der Schule.
Dafür muss ich mich nochmal entschuldigen. Ich habe Wähler verarscht, beziehungsweise habe Zirkus Halligalli.
Christoph Walz war das.
Walz ist der Schauspieler. Udo Walz.
Udo Walz. Christoph, naja.
Aus der Walz-Dynastie. Einer aus der Walz-Dynastie. Ja. Und der hat dann angerufen und hat noch ganz krassen Splatter-Film gefragt. Und dein Kind war gerade dabei.
Oh Gott.
Gut, wie heißt der Film? Human Centipede. Der, kennst du den, Jan? Der bohrt sich ein Arschloch ins Gesicht.
Ja. Oder so. Ja, im ersten Teil werden vier Leute aneinander genäht, Mund auf Arsch.
Genau, Mund auf Arsch. Und der eine kackt, der andere kriegt im Mund und dann wieder ein Arsch, wieder Mund, genau. Arsch auf Mund.
Und der Film machte Werbung damit, 100% medizinisch nachprüfbar.
Dass man das wirklich machen kann.
Dass man das machen kann, ja. Der zweite Teil war dann 100%.
Haben die dann im Hinterkopf ein Loch, wenn der eine das im Mund geschildert
hat? Nee, die wurden erstmal so festgebunden und dann so festgenäht, bis das so, also die Theorie, dass das so verwachsen war. Aber das ist eine geile, drei Filme gibt es davon, die sind super. Der letzte spielt in so einem Gefängnis, wo sie alle Gefängnisinsassen aneinander nähen. Das sind 900 Leute. So.
Das ist super. Mein Stuhl geht auf Reisen. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank, dass du da warst bei uns.
Ja, sehr gerne.
Danke auch für
den schönen Insider.
Wir gucken uns den jetzt an. Ich habe den dabei.
Hast du wirklich dabei?
Tschüss, Jan.
Ja, wir klappen mal den Flatscreen auf. Das war Fest und Flauschig. Das Leben ist eine Baustelle. Vielen Dank fürs Zuhören. Nächste Woche gibt's die große Weihnachtsgala. Der Jan Nolli, der Weihnachtszirkus, ist in Berlin. Wird gerade aufgebaut von Männern, die dabei sind, diesen riesigen Zirkus für uns aufzubauen. Woche kann man sich das alles anhören.
Von einer menschlichen Raupe wird es gerade aufgebaut, von einer Menschenkette, die Mund auf Arsch zusammengenäht sind. Die bauen gerade den Zirkus auf.
Genau.
Und wir freuen uns auf morgen. Einem
Oberkörper.
Wir freuen uns sehr. Jan, ziehst du was Bestimmtes an?
Lass dich überraschen. Ich werde. Es gibt einige Leute spenden ja was und haben mich quasi mit Geld dazu gezwungen, Sachen anzuziehen. Ich weiß schon, was es ist. Mehr dazu aber morgen, beziehungsweise dann alle Leute, die nicht dabei sein können, können es nächste Woche hören, was morgen passiert. Vielen Dank, Bela. Vielen Dank, Olli. Und schöne Restwoche.
Dank, ja.
Schöne Restwoche.
Resttag erstmal, ne?
Schönen Resttag. Ne? Macht's gut, Leute.
Bis bald. Ciao. Tschüss.
Tschüss.